Als ich etwa 5 Jahre alt war, wachte ich mitten in der Nacht oft auf und sah eine Gestalt, die im Flur zwischen meinem Zimmer und dem meiner Mutter schwebte. Sie war immer dieselbe, eine Brünette mit lockigem Haar, gekleidet in einen wallenden weißen Bademantel. Zunächst tat ich es als Einbildung ab. Ich dachte, es lägen nur die Straßenlichter vor, die sich auf merkwürdige Weise verformten. Aber es passierte immer wieder, selbst in den dunkelsten Nächten. Jedes Mal, wenn ich sie sah, geriet ich in Panik, rief nach meiner Mutter, und in dem Moment, in dem das Licht anging, war sie verschwunden. Meine Mutter beruhigte mich und sagte, ich solle keine Angst haben, denn dieser Geist sei mein Schutzengel, und sie schlug vor, ich solle versuchen, mit ihr zu sprechen. Eines Nachts fasste ich endlich den Mut und flüsterte in die Dunkelheit, »Wer bist du?« Was als nächstes geschah, verfolgt mich bis heute. Die ruhige, fast gelassene Präsenz veränderte sich. Unter ihr begann der Boden in einem glühend roten Licht zu leuchten, wie die Glut eines erlöschenden Feuers. Ihr Gesicht blieb unverändert, doch es lag etwas Dunkleres, etwas Unheilvolles darin. Und dann verschwand sie, wobei sie viel zu viele Fragen hinterließ, die ich niemals beantworten kann, denn ich habe sie nie wieder gesehen. Es war um Ostern, und ich lag mit meiner Mutter im Bett, etwas, das ich oft tat, da mich die Dunkelheit ängstigte. Meine Katze hatte sich zu Füßen des Bettes eingerollt. Plötzlich hörte ich Schritte im Flur. Ich setzte mich auf, versuchte den Schlaf abzuschütteln und bemerkte, dass die Ohren meiner Katze aufgerichtet waren. Ihr Blick war fest auf den Flur gerichtet. Dann sahen wir es. Eine große Gestalt stand direkt vor der Zimmertür. Ihre Augen leuchteten in einem kränklichen Gelb in der Dunkelheit und ihre Ohren waren spitz, wie aus einem Albtraum. Sie starrte mich regungslos an, als wollte sie herausfinden, wo ich war. Mein Blut gefror in meinen Adern, doch ich war nicht der Einzige, der es bemerkte. Meine normalerweise liebenswerte Katze stand auf, ihr Fell aufgestellt, den Rücken gewölbt, bereit zu kämpfen. Und für einen Moment blitzten ihre Augen ebenfalls gelb auf. Dann fixierte die Kreatur zuerst sie, dann mich und verschwand schließlich an derselben Stelle, an der das weiße Mädchen immer erschienen war. Als ich älter wurde, verschwamm die Grenze zwischen Traum und Realität zunehmend. Ich begann das zu erleben, was ich nur als astrale Projektionen bezeichnen kann. Eine der frühesten Sequenzen ereignete sich im Haus meines Vaters. Ich wachte auf und fand mich in der Einfahrt wieder, während ich zusah, wie mein Onkel an seinem Firebird arbeitete. Ich stand einfach da, spürte die kalte Luft und roch den Ölgeruch. Ich wusste, dass ich nicht wach war, doch es fühlte sich zu real an, um ein Traum zu sein. Dieses Gefühl, als seien meine Augen zugleich geschlossen und offen, wurde mir vertraut, und ich lernte, es mit etwas kommt zu verbinden. Eine meiner furchterregendsten Erfahrungen ereignete sich im Haus meiner Babysitterin. An einem Sommernachmittag schlief ich auf ihrer Couch ein und glitt in eine weitere astrale Sequenz. Ich wachte auf und sah sie in ihrem Sessel sitzen, ihren Mann gegenüber und mich immer noch schlafend auf der Couch. Doch das Schlimmste war, dass zwischen den beiden Sesseln eine exakte Kopie von mir stand. Ein Doppelgänger. Aus irgendeinem Grund reagierte ich impulsiv und griff ihn an, was ein Fehler war. Er riss mich zu Boden, ich spürte seine Krallen und seine Stärke. Es war nicht nur ein Traum, ich fühlte den Schmerz und dann war er weg. Aber selbst jetzt, wenn ich in diesen Zwischenzustand abdrifte, habe ich oft das Gefühl, ihn noch immer zu spüren. Jahre später, in einem anderen Haus, schenkte ich meiner Ex-Freundin einen Teddybären, den wir uns immer gegenseitig schenkten. Sie mochte ihn, weil er nach mir roch, aber ich schwöre, dass dieser Bär nicht normal war. Wir beide wachten mehrmals auf, weil dieses verdammte Ding sich von selbst bewegte. So seltsam das klingen mag, eines Tages versuchte ich, ihn zu reinigen, in der Hoffnung, dass das, was daran haftete, verschwinden würde. Doch in dem Moment, als ich es versuchte, wurde die Luft schwer. Und ich spürte eine tiefe, beinahe urtümliche Angst, die über mich hereinbrach. Ich konnte fühlen, dass in dem Raum etwas lauerte, das wartete. Wir beschlossen, den Bären einfach liegen zu lassen. Was auch immer an ihm war, zeigte kein Interesse daran, das Haus zu verlassen. Das Haus, in dem ich jetzt lebe, soll ebenfalls von Geistern heimgesucht sein. Irgendetwas läuft nachts die Treppen hoch und runter, schwere Schritte. Manchmal gehe ich durch den Flur. Und meine Ex hat es selbst erlebt, als sie sich eines Abends im Spiegel schminkte. Ein anderes Mal war ich unter der Dusche und sie schrie, als sie hinter sich das Stampfen hörte. Etwas stapfte vorbei. Als ich sie später frag, sagte sie zitternd, »Das ist nur der Geist. Er ist harmlos.« Eines Nachts wachte ich um 2 Uhr morgens auf, weil mein Videorekorder eine Kassette zurückwies. Benommen drehte ich mich um und sah eine Gestalt, die sich in der Hocke daneben befand. Ich dachte, es sei meine Mutter, aber es war das nicht. Das Ding zischte mich an und ich warf mich instinktiv gegen die Wand, um so weit wie möglich von ihm wegzukommen, und es verschwand im nächsten Moment. Doch ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. Dann erschienen weiße Schriftzüge an der Wand hinter mir, zusammen mit einem Gesicht, das sich aus den Schatten hinter dem Regal herausdrängte. Das Problem schien gelöst, und doch passierte es vor kurzem wieder. Diesmal war es kein Gesicht, sondern eine ganze Person, und das hinterließ bei mir dasselbe Gefühl des Grauens. Dies ist meine Sammlung seltsamer Begebenheiten, die mir im Laufe meines Lebens widerfahren sind. Ich weiß, dass viele von euch das alles als Unsinn abtun werden, aber es ist mein Leben und es sind meine echten Erfahrungen und ich wünsche sie wirklich niemandem. Ich hatte gerade meinen 40. Geburtstag gefeiert. Das Leben war gut, oder dachte ich zumindest. Ich war in der besten Form meines Lebens, trainierte 5-mal die Woche, aß gesund und war mit meiner Arbeit als Friseur beschäftigt. Mein Terminplan war verrückt, aber ich blühte in diesem Chaos auf. Rückblickend wurde mir klar, dass mein Körper mir seit Jahren leise Warnsignale sendete. Die Zeichen waren in den letzten 5 Jahren dagewesen. Seltsame Dinge passierten, die ich auf Stress oder Überarbeitung schob. Ein plötzliches Blitzfieber, das in wenigen Momenten wieder verschwand, chronische, leichte Kopfschmerzen, die kamen und gingen, zufällige Schwindelanfälle und diese tiefsitzende, knochenzerdrückende Müdigkeit, die nie vergehen wollte. Ich redete mir immer ein, dass ich es einfach zu sehr übertrieb. Ich hatte Kunden, Fristen, das Leben. Wer hatte schon Zeit, sich zu verlangsamen? Dann begann die Aura. Sie tauchten aus dem Nichts auf. Seltsame, schimmernde Lichter in meinem Blickfeld, wie digitale Störungen in einer Matrix. Anfangs waren sie selten, fast traumhaft, aber sie kamen immer häufiger und ich ignorierte sie weiter, bis ich es nicht mehr konnte. Es war Anfang September 2010. Ich erinnere mich an jenen Morgen, als wäre es gestern. Ich wachte auf und fühlte mich seltsam. Mein Körper war schwer, meine Glieder wie Blei. Ich schwang meine Beine über die Bettkante, doch bevor ich aufstehen konnte, traf mich ein Schub Schwindel, sodass ich mich hinsetzen musste. Mein Herz hämmerte in meinen Ohren, während ich versuchte, wieder Luft zu holen, und ich redete mir ein, dass ich mir nur eine Minute Zeit nehmen müsse. Doch tief in mir wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Trotzdem zwang ich mich aufzustehen, machte mich fertig für die Arbeit, packte mein Mittagessen und schnappte mir meinen Computer. An diesem Tag fuhr mein Partner mich zur Arbeit. Gott sei Dank, denn ich war zu schwankend, um selbst zu fahren. Doch ich kam nicht an mein Ziel. Etwa auf halbem Weg passierte es. Ich verlor erneut das Bewusstsein. Mein Partner geriet in Panik. Ich kam gerade noch so zu mir, um den Ausdruck der Angst in seinen Augen zu sehen, als er eine scharfe Abbiegung in Richtung des nächstgelegenen Krankenhauses machte. Als wir in der Notaufnahme ankamen, raste mein Herz so schnell, dass es sich anfühlte, als würde es gleich explodieren. Ich war schwindelig, hielt mich kaum noch fest und bemerkte erst später, dass meine Haut aschfahl und grau geworden war. Man nahm mich sofort auf, brachte mich in einen Untersuchungsraum, während mein Partner hinausging, um Besorgungen zu machen. Dann geschah etwas Seltsames. Ich lag auf dem Krankenhausbett und versuchte ruhig zu bleiben, während mein Geist sich drehte. Die Zeit verging, wie viel, konnte ich nicht sagen. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein Arzt trat ein. Er war ungefähr 1,75 Meter groß, Mitte 40, doch was mir sofort auffiel, waren seine Brillen. Groß, mit einem goldenen Rahmen, der so glänzte, als käme er direkt aus den 70ern, fast unnatürlich schillernd, selbst in meinem geschwächten Zustand. Ich fand es merkwürdig, als ob diese Brille nicht in diese Zeit passen würde, doch trotz dieser Seltsamkeit hatte ich keine Angst. Seine Anwesenheit wirkte beruhigend. Er sagte wenig, untersuchte mich nur mit seinen eiskalten Händen, die mir einen Schauer über den Rücken jagten. Sein Berühren fühlte sich anders an, zu kalt, aber seine Stimme war tröstlich. Als er endlich sprach, sagte er: »Keine Sorge, alles wird gut.« In seinen Worten lag eine Gewissheit, die ich tief in meinen Knochen spürte. Danach verließ er den Raum und ich sah ihn nie wieder. Ich wurde für 2 Monate im Krankenhaus aufgenommen. Der Schwindel, die Müdigkeit und die Herzprobleme waren nur die Spitze des Eisbergs. Schließlich fanden die Ärzte die Ursache heraus: ein B-Zell-Lymphom im Stadium 4 eine seltene Krebsart, von der nur 2% der Betroffenen überleben. Ich war im Endstadium. Kein Weg zurück. Der Onkologe verzichtete auf Beschönigungen und begann sofort mit der Chemotherapie. Doch bis Ende Dezember, nach 3 Behandlungsrunden, schrumpften die Tumore in meinem Bauch nicht. Die Ärzte hatten düstere Nachrichten. Die Chemo müsse aggressiver werden, höhere Dosen, stärkere Medikamente, was jedoch einen hohen Preis hatte. Die erste Behandlung raubte mir alles. Ich verlor jegliches Gefühl in Händen, Beinen und Armen. Ohne Hilfe konnte ich nicht mehr gehen. Sie sagten mir, dass ich nie wieder als Friseur arbeiten würde und erklärten mir, wenn diese aggressivere Chemo fehlschlug, hätte ich nur noch einen Monat zu leben. Ich stand dem Tod ins Auge und ich akzeptierte es. Ich weiß gar nicht, wie ich das Geschehen danach beschreiben soll. Ich erlebte etwas, was manche als spirituelles Erwachen bezeichnen würden. Ich fand Frieden mit meinem Schicksal. Doch tief in mir wusste ich, dass ich nicht innerhalb einer Woche nach Beginn der neuen Chemotherapie sterben würde. Etwas Unmögliches geschah. Die Tumore in meinem Bauch verschwanden einfach. Die Ärzte konnten es nicht erklären, aber ich konnte es. Ich erinnerte mich, dass ich, bevor ich für eine Knochenmarktransplantation verlegt wurde, dem Pflegepersonal danken wollte, das sich um mich gekümmert hatte. Doch es gab eine Person, die ich unbedingt sehen musste. Den Arzt mit der goldenen Brille, der mir gesagt hatte, dass alles gut werden würde. Ich bat die leitende Krankenschwester, ob ich mit ihm sprechen dürfe. Sie sah mich verwundert an. »Welcher Arzt?«, fragte sie und neigte den Kopf. Ich beschrieb ihn. Seine Größe, sein Alter, die Brille, die unvorstellbar glänzende Brille. »Schatz, so jemand arbeitet hier nicht. Ich bin seit 30 Jahren hier, kenne jeden, und so jemand hat noch nie in der Notaufnahme gearbeitet.« Da blieb mein Herz stehen. Ich bildete mir nichts ein. Ich hatte seine Hände gespürt, seine Stimme gehört. Er war da gewesen, aber er war nicht mehr da. War er ein Engel, ein Geist, ein Gespenst? Ich weiß es nicht, aber er war real. Und tief in meiner Seele wusste ich, dass seine Worte Kraft hatten. Alles wird gut. Ich hielt an diesen Worten fest. Bei jeder schmerzhaften Chemorunde, bei jedem Moment der Angst und Verzweiflung und irgendwie überlebte ich. Die Knochenmarktransplantation war ein Erfolg. Trotz aller Widrigkeiten besiegte ich das Lymphom im Stadium 4. Nach der aggressiven Chemotherapie waren meine Hände und Beine zwar zunächst wertlos, doch sie heilten allmählich. Der Arzt meinte, ich würde nie wieder gehen können, doch jetzt gehe ich nicht nur. Ich arbeite wieder als Friseur. Ich sollte eigentlich nicht hier sein, aber ich bin es und ich weiß warum, wegen ihm. Ich habe versucht, es zu erklären, habe versucht, es zu rationalisieren, aber ich kann es nicht und muss es auch nicht. Ich weiß, was geschehen ist. Und ich weiß, dass an jenem Tag jemand über mich gewacht hat. Ich habe alle Widrigkeiten besiegt, ich lebe und ich werde den Mann, der mir sagte, alles wird gut, den Mann, der für die meisten Menschen nie da war, niemals vergessen. Ich hatte einen Freund namens Nova. Er war so ein super cooler, spiritueller Typ, der schien, als gehöre er in eine andere Zeit. Er war Anfang 20, doch seine Seele wirkte uralt. Er glaubte an Magie, an Energie, die die Realität formen kann, und an die Kraft des Willens, die Welt zu verändern. Ich hingegen wurde katholisch erzogen und war per se agnostisch, skeptisch gegenüber allem, was ich nicht anfassen oder sehen konnte. Aber Nova öffnete mir die Augen für eine ganz neue Welt. Wir verstanden uns sofort, als hätten wir uns schon immer gekannt. Wir waren unzertrennlich, eher wie Brüder als Freunde. Seine Familie kannte mich gut, obwohl ich sie nie persönlich getroffen hatte. Er war immer bei mir in Jersey, obwohl er tief in Queens wohnte. Für mich war er wie ein Zuhause. Nova war auch ein verdammt guter Tänzer. Der Mann bewegte sich wie flüssiges Wasser über den Boden, ein Meister des Flows, der jeden Beat zu seinem eigenen machte. Er inspirierte mich, mit dem Shuffling anzufangen. Ich war anfangs schrecklich darin, aber Nova hatte Geduld und leitete mich bei jedem Schritt an. Er besaß nicht nur dieses außergewöhnliche Talent fürs Tanzen, sondern auch die Gabe, Menschen zu sehen. Er bemerkte die Risse in mir, das Trauma, das ich aus meiner Kindheit mit mir trug, und er wollte mir helfen, zu heilen. Genau da schlug er vor, gemeinsam LSD zu nehmen. Ich hatte noch nie zuvor Psychedelika ausprobiert. Ich hatte zwar davon gehört, aber Nova war überzeugt, dass sie mehr als nur einen Trip darstellten. Für ihn waren sie ein Werkzeug des Wachstums, um die Schichten der Realität abzuschälen. Seine Theorien waren verrückt, aber irgendwie ergaben sie Sinn. Und dann nahm alles eine Wendung. Es war November 2016 und wir waren in meiner Wohnung am Tripping, lachten über alles und nichts, als das Gespräch in seltsame Gefilde abdriftete. Nova fragte, »Hey, was würdest du tun, wenn ich sterbe?« Diese Frage traf mich wie ein Schlag in die Magengrube, völlig unvorbereitet, und ich rief als erstes heraus, »Ich werde dich heimsuchen.« Nova lachte mit einem breiten, schelmischen Grinsen und entgegnete, »Nun, ich käme als deine Katze zurück.« Ohne zu zögern, während seine Augen funkelten, als sei er schon Teil eines kosmischen Scherzes. »Ein Katze. Ich kann in dieser Wohnung nicht mal einen Hund halten, also passt eine Katze perfekt.« Er zuckte mit den Schultern, als wäre das das Offensichtlichste der Welt. Wir machten weiter Scherze, und ich sagte ihm, dass, wenn er zurückkäme, er eine orangefarbene Katze sein müsse. Eine, wie ich sie immer wollte. Smart, unabhängig und voller Charakter à la Garfield. Wir lachten darüber, besiegelten es mit einem Handschlag, und der Moment verflog. Andere Gespräche folgten, und ich dachte erst lange nicht mehr an diese Unterhaltung. Bis zum folgenden Jahr, Januar 2017. Mein Geburtstag stand kurz bevor, am 3. Februar, und Nova und ich hatten vor, in einen Club zu gehen, wo ich Gratis-Drinks bekam, wenn ich 10 Freunde mitbrachte. Wir hatten sogar geplant, dass ich eine gemeinsame Freundin aus Pennsylvania abhole und sie am nächsten Tag zurückfahre. Doch das Leben hatte andere Pläne. Nova hatte mir etwas Geld geliehen und rechnete damit, dass ich ihm von einer erwarteten Rückerstattung aushelfen würde. Die Auszahlung zog sich in die Länge und die Spannungen stiegen. Als der Februar kam, sprachen wir nicht mehr miteinander. Wir stritten und ich war wütend, dass er meinen Geburtstag verpasste. Irgendjemand anderes holte unsere gemeinsame Freundin ab und sie gingen getrennte Wege. Mitternacht im Club. Ich war leicht angetrunken und ignorierte seine letzte Nachricht, in der er nach einem Update zum Geld fragte. Ich antwortete nicht, ohne zu ahnen, dass dies die letzte Nachricht war, die er mir jemals schicken würde. Am nächsten Morgen wachte ich auf und erhielt eine Art Albtraumnachricht. Verpasste Anrufe, Textnachrichten, etwas von einem Autounfall. Nova, der Fahrer, den er gebeten hatte, unsere Freundin nach Hause zu fahren, war in einen Unfall verwickelt. Mit 140 km/h in einen Mittelstreifen gefahren, hatte das Auto gekentert und gerollt. Alles war in Sekunden geschehen und es fühlte sich an, als sei es meine Schuld. Ich hätte antworten sollen, hätte die Dinge wieder in Ordnung bringen sollen, hätte sie abholen sollen. Vielleicht wären sie dann noch hier. Ich geriet in einen tiefen Strudel aus Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen. Ich fühlte mich, als würde ich ertrinken. Nova war mehr als nur ein Freund. Er war mein Zwillingsflamme, einer der wenigen Menschen, zu denen ich jemals wirklich eine Verbindung gespürt hatte. Ohne ihn fühlte ich mich innerlich leer. Bei seiner Beerdigung fühlte ich mich hohl. Dort traf ich zum ersten Mal seine Familie. Seine Mutter, Gott, sie konnte das Chaos in mir sehen, überreichte mir einen Umschlag, gefüllt mit seinen Aschepartikeln. »Er wollte, dass du diese hast«, sagte sie leise. Ich kaufte mir eine Baum-des-Lebens-Halskette und bewahrte einen Teil seiner Asche darin auf, trug sie nah an meinem Herzen. Es war ein kleiner Trost, doch die Leere blieb. Wochen vergingen und ich war immer noch am Abgrund. Und dann geschah etwas, das ich als das Merkwürdigste empfand. Eines Nachmittags rief mich meine Schwester an. Nova und meine Schwester waren einander nahe gewesen. Sie hatten sich durch mich kennengelernt und, obwohl es nur eine Freundschaft mit gewissen Vorzügen war, lebte sie gleich um die Ecke und wir hingen oft zusammen ab. Ihr Tonfall klang seltsam und sie sagte, ich brauche einen Gefallen. Da ist eine Katze, die seit ein paar Tagen bei mir herumlungert. Sie miaut verrückt und will einfach nicht weg. Rex wird sie umbringen, meinte sie von ihrem aggressiven Pitbull. Kannst du sie abholen, bevor etwas passiert? Ich zögerte keine Sekunde, ging rüber und trat ein. Sie erwähnte dabei etwas Eigenartiges. Ich gab der Katze ein Bad, aber eine streunende Katze lässt sich normalerweise nicht so einfach baden. Und dann öffnete sie die Tür und da spazierte sie herein. Ein 6 Monate alter, orangefarbener Tabby. Mein Herz blieb stehen. In dem Moment, als sich unsere Blicke trafen, wusste ich, und ich schwöre bei Gott, auch die Katze wusste es. Ich kniete nieder, mein Körper zitterte und Tränen liefen mir über das Gesicht. Es war Nova. Meine Schwester geriet in Panik und fragte, was zum Teufel gerade passierte, aber ich hob ihn auf, hielt ihn fest und flüsterte durch meine Tränen, es ist vorbei, er ist zurück. Natürlich glaubte sie mir zunächst nicht, bis ich ihr von unserem gemeinsamen Scherz erzählte, von dem Versprechen, dass er als orangefarbene Katze zurückkehren würde. Sie war skeptisch, aber dann hob Nova behutsam seine Pfote, legte sie sanft auf meine Halskette, diejenige, die seine Asche enthielt, und starrte mir mit einer Intensität in die Augen, die meine Seele durchbohrte. Meine Schwester schrie, aber ich wusste sofort. Das Leben kehrte nach diesem Moment wieder zur Normalität zurück. So normal, wie es eben sein konnte. Nova in Gestalt seiner Katzenform wurde fortan ein Teil meines Lebens und half mir auf eine Weise, die ich kaum in Worte fassen kann. Es war, als wäre er nie gegangen. Er wusste genau, wie er für mich da sein konnte. So wie früher. Meine gesamte Perspektive auf die Realität veränderte sich. Ich hörte auf, alles zu hinterfragen, was ich nicht sehen konnte, denn jetzt habe ich es erlebt. Ihr müsst mir nicht glauben, und ich würde es euch nicht verübeln, wenn ihr skeptisch seid. Aber ich weiß, was ich sah, und ich weiß, was ich fühlte. Nova hat sein Versprechen gehalten, und im Moment werde ich nicht allein sein. Man sagt, im Labor, in dem ich arbeite, gäbe es ein kleines Mädchen. Ich habe diese Geschichten unzählige Male gehört. Flüstern während der Spätschichten, murmelnde Unterhaltungen unter Kollegen beim Kaffeetrinken. Sie sprechen davon, ihre Anwesenheit zu spüren und sagen, dass sie zusieht. Aber ich habe sie nie mit eigenen Augen gesehen. Diejenigen, die sie gesehen haben, sind stets die Reinigungskräfte. Die, die schon vor Tagesanbruch kommen, wenn die Luft schwer von Stille ist, oder das Medienteam, das früh erscheint, um seine Ausrüstung aufzubauen. Sie haben ein kleines Mädchen gesehen, das nahe am Fenster stand oder hinter den Geräten hervorlugte. Manchmal hört man sogar ein leises Kichern, das durch die leeren Flure hallt. Ich hielt das alles für Unsinn, bis zu einem stillen Sonntag. Es war fast zu ruhig. Ich befand mich im Labor mit einem Kollegen. Wir verarbeiteten Proben. Unser System war einfach. Proben werden uns durch ein durchsichtiges Fenster übergeben, sodass man auf der anderen Seite alles klar sehen kann. Und jedes Mal, wenn jemand eine Probe abliefert, klopft er gegen das Glas. An jenem Tag saßen wir in der Nähe des Fensters und warteten, als wir es hörten, drei laute, kraftvolle Klopfer. Es war nicht das leichte Klopfen eines Kollegen, sondern weitaus beharrlicher. Wir drehten uns beide zum Fenster, doch da war nichts zu sehen. Abgesehen davon, dass sich das Glas leicht bewegte und vibrierte, als ob es heftig getroffen worden wäre. Als wir genauer hinsahen, war niemand dort. Ich versuchte darüber zu lachen. Das muss der Wind sein, scherzte ich, aber das Labor ist luftdicht und steril. Es dringt kein Wind herein oder hinaus, außer er wird kontrolliert. Dann ertönte das Klopfen erneut, dieses Mal noch lauter, und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Ich beschloss, nachzusehen. Ich ging um den Rand des Labors, spät in die Flure, prüfte jede Ecke, aber es war niemand da. Ich fragte einen anderen Kollegen, ob er ebenfalls das Klopfen gehört hätte, und er sah mich an, als wäre ich verrückt. Ich machte sogar einen Scherz, dass vielleicht die Büroangestellten uns einen Streich spielten, doch dann fiel mir ein, dass es Sonntag war und das Büro ohnehin leer war. Später, an diesem Tag, war ich allein im Labor, mein Kollege hatte sich verabschiedet, und ich beendete einige Proben in der Nähe des Fensters, als ich plötzlich ein Flüstern direkt hinter mir hörte. Psst! Mein Blut fror in meinen Adern ein. Ich drehte mich um, aber der Raum war leer. Dennoch spürte ich etwas. Obwohl ich nie an Geister geglaubt hatte, begann mein Verstand nun ins Wanken zu geraten. Später war ich auf dem Geburtstag eines Freundes. Er bat mich, die Feier bei mir zu Hause auszurichten, und ich stimmte zu, da ich ein geräumiges Wohnzimmer hatte, in dem genügend Platz für seine Freunde war. Einer seiner Gäste war eine Frau, die ich nicht kannte. Sie war zurückhaltend und hielt sich meist für sich, doch irgendetwas an ihr wirkte merkwürdig. Irgendwann bat sie darum, das Badezimmer benutzen zu dürfen. Ich erklärte ihr, dass es gleich den Flur hinunter und rechts sei. Als sie zurückkam, sagte sie nicht viel, aber ich bemerkte, dass sie etwas mit ihrer Freundin flüsterte. Diese warf mir einen seltsamen Blick zu, als hätte sie etwas Anstößiges gehört. Ich drängte nicht nach, aber einige Monate nach der Party, nach ein paar Drinks, erzählte mir mein Freund, was sie gesagt hatte. Fast beschämt murmelte er, dass sie gesehen habe, wie da jemand im Flur gewesen sei, eine Frau. Meine Neugier war geweckt. Kurz darauf experimentierte ich mit einem dieser Anime-Filter auf TikTok, die Fotos in Bilder im Anime-Stil verwandeln. Ich beschloss, ein Foto des Flurs zu machen. Als der Filter das Bild verarbeitete, erschien dort, schwach und verschwommen, eine Frau. Noch in derselben Woche begannen weitere seltsame Dinge. Ich hatte ständig das Gefühl, dass ein Faden um meinen Ringfinger gebunden war. Zunächst schob ich es als Einbildung beiseite, doch das Gefühl ließ nicht nach. Es war so straff, als ob etwas an mir zog. Es wurde so real, dass ich anfing, an meinem Finger zu kratzen, um den vermeintlichen Faden zu lösen. Aus reiner Neugier benutzte ich den TikTok-Filter erneut, diesmal um ein Video meiner Hand aufzunehmen. Dabei erschien ein brauner Faden, der eng um meinen Finger gewickelt war, sichtbar nur durch den Filter. Das war aber nicht das einzige Merkwürdige. Eines Nachmittags ging ich in den kleinen Laden um die Ecke. Als ich zurückkam, warf ich meine Schlüssel wie gewohnt aufs Bett. Ich hatte den ganzen Tag zu Hause verbracht und keinen Anlass, die Schlüssel zu berühren. Stunden später, als ich die Haustür abschließen wollte, entdeckte ich zwei identische Schlüssel. Einer war lose, doch der andere war exakt derselbe. Ich probierte ihn aus und er funktionierte. Woher kam dieser zusätzliche Schlüssel? Ein Freund von mir schlug vor, dass mein Haus vielleicht ein Portal in eine andere Welt habe. Ich musste nicht lachen, denn nach allem, was ich gesehen und gefühlt hatte, könnte da mehr dran sein. Als ich etwa 10 Jahre alt war, machte ich eine Übernachtung im Haus meiner Großeltern. Es war ein kleines, gemütliches Zuhause, das immer nach alten Büchern und selbstgebackenem Brot roch. Ich hatte dort so viele Nächte verbracht, aber diese Nacht war anders. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht war es einer dieser Momente, in denen dein Körper etwas spürt, bevor dein Verstand es bemerkt. Ich lag da in der Stille und starrte an die Decke, versuchte mich wieder in den Schlaf zu wiegen, bis ich es hörte. Ein Kratzgeräusch aus dem hinteren Teil des Hauses, in der Nähe des Fensters. Zuerst dachte ich, es könnten nur die Bäume sein, die gegen das Glas streiften. Aber das ergab keinen Sinn, denn dort hinten befand sich eine Veranda und nichts hätte das Fenster erreichen können. Ich setzte mich ein wenig auf, lauschte angestrengt, mein Herz schlug ein wenig schneller und das Kratzen hörte auf. Ich hielt den Atem an und hoffte, dass dies das Ende sei, in der Hoffnung, dass ich die ganze Sache einfach abtun und wieder einschlafen könnte. Doch dann kamen die Schritte. Zuerst waren sie leise, ein sanftes, bedächtiges Stampfen, das durch den Boden hallte und aus dem Keller zu kommen schien. Ich erstarrte. Hatte sich jemand eingebrochen? Vielleicht hatten diese Kratzgeräusche damit zu tun. Aber irgendetwas fühlte sich falsch an. Ich bewegte mich nicht, rief nichts, sondern lauschte einfach. Die Schritte verstummten und eine Welle der Erleichterung durchströmte mich, doch sie hielt nicht lange an. Einige Minuten später hörte ich sie wieder, diesmal jedoch von oben, vom zweiten Stock. Nun kroch die Panik in mir hoch. Meine Großeltern schliefen den Flur hinunter, völlig ahnungslos, und ich lag da gelähmt, während ich lauschte, wie sich etwas im Haus bewegte, das dort nicht sein sollte. Die Schritte hielten kurz an und die Stille war so drückend, dass ich fast dachte, ich hätte mir alles nur eingebildet. Doch dann begannen sie erneut, und diesmal schienen sie direkt auf mich zuzugehen. Mein Blut gefror. Die Schritte waren langsam und bedächtig. Ich konnte nichts sehen, aber ich fühlte, wie sich etwas näherte. Ich sagte mir immer wieder, dass es Zeit sei zu schreien, zu rennen, sich zu bewegen, aber ich konnte mich nicht rühren. Ich war wie versteinert, weit aufgerissene Augen, starrte an die Tür in der Erwartung, dass etwas kommen würde, doch es war nichts da. Keine Schatten, keine Gestalten, nur diese Schritte. Ich zog die Decke über meinen Kopf, presste die Augen fest zu und flüsterte mir zu, wenn ich es nicht sehen könne, dann vielleicht mich selbst nicht. Ich sagte mir, ich solle einfach weiterschlafen, dann wäre alles vorbei. Aber der Schlaf wollte nicht kommen. Dann klirrte plötzlich eine Kette. Mein Herz blieb stehen. Die Nachbarn hatten einen Hund, der nachts gelegentlich ausbrach, und manchmal hörte ich, wie er mit klirrenden Ketten durch den Garten rannte. Doch dieses Geräusch kam nicht aus dem Garten nebenan. Es war direkt neben mir. Es klang so nah, als hinge eine Kette in der Luft, direkt neben meinem Ohr. Mein Atem stockte und ich konnte mich nicht bewegen. Ich blieb versteckt unter der Decke, umklammerte sie so fest, dass meine Knöchel schmerzten. Der Klang der Kette war unheimlich nah. Ich konnte das kalte Metall förmlich spüren, wie es an meiner Haut entlang strich, und dennoch war niemand da. Ich weiß nicht, wie lange ich so dalag. Zu verängstigt, um mich zu rühren, zu furchtbar, um auch nur zu atmen. Es muss Stunden gedauert haben, und irgendwie schaffte ich es, trotz all der Angst, mich in den Schlaf zu zwingen, sei es durch Willenskraft oder pure Erschöpfung, ganz wie man will. Als ich am Morgen aufwachte, strömte das Sonnenlicht durch das Fenster, als wäre nichts geschehen, aber ich wusste, dass es kein Traum gewesen war. Einige Tage später erzählte ich meiner Mutter davon, in der Erwartung, dass sie darüber lachen und mir sagen würde, dass ich mir Dinge nur einbilde. Doch der Ausdruck in ihren Augen verriet etwas anderes, eine stille Anerkennung. Denn sie wuchs in diesem Haus auf und, wie sich herausstellte, hatte sie in ihrer Kindheit Ähnliches erlebt. Nach diesem Vorfall habe ich nie wieder bei meinen Großeltern übernachtet. Und ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht wissen, was in jener Nacht wirklich im Haus umhergegangen ist. Ein wenig Hintergrundgeschichte. Mein Vater lebte etwa 6 Monate lang bei uns, bevor er verstarb. Er war Drogensüchtiger und im Laufe der Zeit machte seine Sucht ihn gewalttätig. Wir hatten keine andere Wahl, als ihn hinauszudrängen. Und das war das letzte Mal, dass wir ihn sahen. Er ging nicht friedlich von uns. Seit seinem Tod haben wir noch 3 weitere Familienmitglieder verloren. Die Trauer hat sich wie ein dichter, erstickender Mantel in den Wänden unseres Hauses festgesetzt. Die Luft fühlt sich schwer an. Die Energie stimmt nicht. Und in den vergangenen Monaten begannen seltsame Dinge zu geschehen. Mein Vater hatte vor Jahren unseren Deckenventilator installiert. Er schaltete sich immer wieder zufällig ein, doch nach seinem Tod wurde dies zu einem täglichen Ereignis, stets auf höchster Stufe, manchmal synchron mit dem Fernseher. Zuerst dachte ich, es läge an einer fehlerhaften Verkabelung, aber dann fiel mir etwas Merkwürdiges auf. Mein Vater hatte mit Klebeband eine kleine Schraube auf die Rückseite der Fernbedienung befestigt, um den Batteriefachdeckel zu sichern. Ich hatte die Fernbedienung auf den Tisch gelegt, mich umgedreht und plötzlich schalteten sich Fernseher und Ventilator ein. Manchmal musste ich den Fernseher mehrfach ausschalten, bevor er auch wirklich ausblieb. Eines Tages kündigte meine Mutter unseren Kabelanschluss und gab die Fernbedienung an den Anbieter zurück. Und der Fernseher schaltete sich nie wieder von selbst ein, aber der Deckenventilator tut es immer noch. Wir bewahren die Asche meines Vaters oben auf unserem Porzellanschrank auf, umgeben von einigen gerahmten Fotos von ihm. Die Fotos weigerten sich, an der Wand zu bleiben. Einer nach dem anderen fielen sie herunter. Mal mit dem Gesicht nach unten, mal rutschten sie über den Boden. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war ein gerahmtes Bild meiner Eltern. Es stürzte zu Boden, das Glas zerbrach beim Aufprall und das Foto darin war zerstört. Meine Mutter deutete das als Zeichen und entfernte den Rest. Das letzte Bild, das zerbrach, war jenes, das mein Vater kurz vor unserem Hinausdrängen im Laden gefunden hatte. Wenn mein Lebensgefährte und ich allein zu Hause sind, hören wir oft Dinge. Beispielsweise schlagen Schranktüren zu, die Vorder- und Hintertüren öffnen und schließen sich von selbst. Man hört das unverwechselbare Schleifen von Stühlen in der Küche, Schubladen werden durchwühlt und dann heftig zugeschlagen. Natürlich finden wir bei jeder Untersuchung nichts. Die Tiere schlafen entweder in einem anderen Raum oder befinden sich in unserem Blickfeld. Und dann gibt es die Stimmen. Sie kommen, wenn ich allein in der Dusche bin. Schwaches Murmeln direkt außerhalb des Badezimmers. Manchmal redete ich mir ein, es sei nur das Setteln des Hauses, bis ich in meinem peripheren Blick flimmernde Schatten erblickte. Etwas, das sich gerade außer Sichtweite bewegte. Und neulich sah ich es klar. Eine braun gefärbte, menschenähnliche Gestalt, die in meiner Küche stand. Gestern war die Beerdigung meiner Tante. Sie war jung. Ihr plötzlicher Tod traf uns alle sehr. An jenem Abend saßen mein Lebensgefährte und ich stundenlang auf der Hinterveranda und unterhielten uns. Der Hof war umzäunt und unser Hund lag ruhig neben uns. Dann, mitten in meinem Satz, hörten wir Schritte, laut, zielgerichtet und schnell näher kommend, und plötzlich ertönte ein Knurren. Es war kein tierisches Knurren, aber auch nicht menschlich. Es war etwas dazwischen, tief, guttural und falsch. In dem Moment, als wir es hörten, schrie jeder Instinkt, dass wir rennen sollten. Wir rannten ins Haus und knallten die Tür zu. Mein Herz pochte und mir stellten sich die Haare am Nacken auf. 10 Minuten später fasste ich den Mut, den Hof zu überprüfen. Es war nichts da. Kein beschädigter Zaun, kein Anzeichen von Bewegung. Hätte es sich um einen Eindringling gehandelt, hätte unser Hund, der die ganze Zeit neben uns war, reagiert. Sie wäre auf ihn zugelaufen, hätte gebellt, etwas unternommen, aber sie hatte sich nicht bewegt. Später sprachen wir mit meiner Mutter über das, was passiert war. Sie nickte nur und sagte, ja, ich habe es auch gehört. Wir haben keine Erklärung. Und wir wissen nicht, ob wir überhaupt eine wollen. Es passierte spät in der Nacht im Haus meiner Tante. Der Regen klopfte leise an die Fenster und im Haus war es still, abgesehen vom leisen Summen des Kühlschranks. Meine Geschwister, unser Cousin und ich unterhielten uns und lachten im Gästezimmer, als meine Tante plötzlich in der Tür erschien. Könnte einer von euch das Garagenlicht ausschalten? Die Bitte war simpel, aber irgendetwas daran ließ meinen Magen sich verkrampfen. Vielleicht lag es an der späten Stunde oder an der Art, wie sich das Haus anfühlte. Mein älterer Bruder zuckte nur mit den Schultern und überließ mir gemeinsam mit meiner jüngeren Schwester die Aufgabe. Wir traten in den Flur, wo der schwache Schein aus der Küche kaum die Dunkelheit durchbrach. Das Haus wirkte kälter als zuvor und die Luft schien eine seltsame Schwere zu tragen, als ob etwas Unsichtbares uns umgab. Als wir die Garage erreichten, stand die Tür bereits einen Spalt offen und das Licht war noch an. Ich holte tief Luft, drückte die Tür ganz auf und trat ein. Nichts schien fehl am Platz, nur einige Umzugskartons, Regale und das Auto meiner Tante, das ordentlich hinten geparkt war. Ich griff nach dem Lichtschalter, betätigte ihn und augenblicklich brach Dunkelheit herein. Und dann sah ich es. Eine große Gestalt stand direkt neben der Tür, so nah, dass ich sie fast berühren konnte. Als das Licht noch an war, war sie nicht zu sehen gewesen, doch jetzt in der pechschwarzen Dunkelheit war sie unübersehbar. Eine feste Silhouette reiner Dunkelheit, noch dunkler als die Dunkelheit selbst. Sie hatte keine erkennbaren Details, war einfach eine Leere in der Form eines Menschen. Zuerst dachte ich, meine Augen müssten sich nur anpassen. Vielleicht spielte mir mein Geist Streiche und versuchte, Formen zu erkennen, wo keine waren. Doch sie verschwand nicht, sie bewegte sich nicht. Sie war einfach da, so nahe, dass man sie fast berühren konnte. Ich konnte nicht atmen. Mein ganzer Körper war von lähmender Angst gefangen und ich hatte das Gefühl, als würde sie mit mir spielen, als wolle sie, dass ich reagiere. Schließlich setzte mein Instinkt ein. Ich rannte los. Meine Schwester war direkt hinter mir, als wir mit voller Geschwindigkeit zurück ins Haus stürmten und dabei die Garagentür weit offen ließen. Zurück im Zimmer sahen uns unsere Cousins und mein Bruder verwirrt an. Atemlos und zitternd versuchten wir, es zu erklären, doch sie lachten nur und sagten: »Ihr habt einfach Angst vor der Dunkelheit.« Doch es war nicht die Dunkelheit, die mich erschreckte. Es war das, was darin stand. In jener Nacht schlief keiner von uns. Wir lagen wach und starrten auf die Tür unseres Schlafzimmers, in der Hoffnung, dass etwas passieren würde. Aber es geschah nichts. Ich bin froh, dass meine Tante aus diesem Haus ausgezogen ist. Sie glaubten uns nie. Und ehrlich gesagt kann ich es ihnen verübeln. Hätte mir jemand gesagt, was wir in jener Nacht gesehen hatten, hätte ich es auch nicht geglaubt. Vor 3 Jahren machten mein Verlobter und ich Urlaub in Montenegro. Wir gingen eine kleine Straße entlang, die zugleich ein Marktplatz war, auf dem an fast jedem Tisch etwas verkauft wurde. Jemand versuchte, uns an jedem Tisch zum Kauf zu verleiten, aber wir hatten kein Interesse daran, etwas zu kaufen. Plötzlich sahen wir eine wirklich seltsam aussehende Dame, die Früchte verkaufte, die aus einer anderen Welt zu stammen schienen. Sie waren riesig, perfekt reif und makellos. Mein Partner und ich einigten uns darauf, einen Blick darauf zu werfen. Meiner Vermutung nach war die Dame eine Zigeunerin, die einen schwarzen Mantel mit roten Rosen trug. Ihre Ausstrahlung war eigenartig. Wir kauften 2 bis 3 Kilo Trauben und Äpfel, und als wir gingen, weiß ich nicht, was ich in dem Moment dachte. Aber ich nahm einen einzigen Pfirsich von ihrem Tisch, ohne dass sie es bemerkte. Im Grunde stahl ich ihn, weil ich so neugierig war, wie er schmecken würde. Noch heute kann ich mir nicht erklären, warum ich das getan habe. Ich habe in meinem Leben noch nie gestohlen. Und eine andere Möglichkeit wäre gewesen, höflich zu fragen, ob ich ihn probieren oder sogar einen kaufen dürfte, um Himmels Willen. Aber der Punkt ist, ich nahm ihn. Nachdem wir den Markt verlassen hatten und auf dem Weg zum Hotel waren, biss ich in den Pfirsich. Er explodierte in meinem Mund mit einem schrecklich fauligen, cremigen Geschmack. Ich begann zu husten, würgte und wäre beinahe erbrochen. Ich betrachtete den Pfirsich. Er war braun und schwarz im Inneren, sein Kern fehlte und er hatte Maden. Es war sehr seltsam, denn ich schwor, dass ich vorher keine Löcher darin gesehen hatte. Wie gesagt, er sah makellos aus. Später, als wir zu Hause waren und uns fertig machten, um in die Stadt zu gehen, begann mir übel zu werden. Und in kurzer Zeit fing ich an zu erbrechen, hatte Durchfall und Fieber. Es war merkwürdig, denn ich hatte keinen der Früchte verschluckt. Komischerweise waren, als mein Verlobter die anderen Früchte öffnete, alle, die wir gekauft hatten, im Inneren tadellos und lecker. Es dauerte 3 Tage, bis ich mich erholte. Nun könnte man spekulieren, dass ich vielleicht einfach von etwas anderem eine Krankheit bekommen habe. Es war nur ein riesiger Zufall. Das Gesicht der Dame brannte sich in mein Gedächtnis ein und ihre Ausstrahlung war unheimlich, aber auch freundlich. Vielleicht war sie eine Hexe. Warum verspürte ich den Drang, von ihr zu stehlen? Es erinnert mich an einen Volksglauben, in dem einige Kinder durch den Wald streifen und auf ein Haus aus köstlichen Süßigkeiten stoßen, wobei ihnen gewarnt wird, nichts davon zu essen, sie sich aber einfach nicht zurückhalten können. Könnte es sein, dass dies ebenfalls eine Hexe war und sie mich verfluchte, weil ich die Frucht aß, die ich nicht bezahlt hatte? Als ich ungefähr 11 Jahre alt war, war ich sehr fasziniert von Horror, unheimlichen und seltsamen Dingen. Damals war ich zudem sehr religiös und glaubte an Gott und Engel, doch inzwischen bin ich skeptischer geworden. Trotzdem gab es 3 merkwürdige Begegnungen aus meiner Kindheit, die ich nie erklären konnte. Eine visuelle, eine akustische und eine körperliche. Eines Nachts gingen meine Eltern auf eine Party und ließen mich allein mit meinem kleinen Bruder zurück. Wir saßen im Wohnzimmer und schauten fern, als ich plötzlich aus dem Nichts eine weiße, gesichts- und körperlose Gestalt sah, die von der Küche in Richtung Keller schwebte. Sie hatte keine klaren Züge, nur diese blasse, geisterhafte Form. Das Merkwürdigste daran, ich war nicht so verängstigt, wie ich es erwartet hätte, wenn ich jemals einen Geist sähe. Ich erstarrte vollkommen vor Schock, während ich zusah, wie sie verschwand. Die akustische Begegnung ereignete sich um 3 Uhr nachts, als ich noch wach war und plötzlich eine mittelalte Frau hörte, die vor meinem Fenster weinte. Dabei handelte es sich nicht um ein Mehrfamilienhaus, in dem jemand draußen stehen könnte. Ich bin in Island aufgewachsen und mein Elternhaus liegt in einer Gegend, die einst von Wikingern besiedelt gewesen sein könnte. Der Klang war so klar, als wäre sie direkt draußen. Doch als ich aus dem Fenster blickte, war nichts zu sehen. Keine Schritte im Schnee, kein Wind, der den Klang trug, nur absolute Stille. Ein anderes Mal, ebenfalls um etwa 3 Uhr nachts, wachte ich auf und hörte 3 deutliche Klopfer, die von dem Schreibtisch unter meinem Bett kamen. Ich hatte ein Etagenbett, unter dem ein Schreibtisch eingebaut war, sodass das Klopfen direkt unter mir stattfand, während ich vor Angst erstarrt dalag. Plötzlich begann das ganze Bett zu zittern. Ich war entsetzt und dann verlor ich das Bewusstsein. Ich erinnere mich nicht daran, eingeschlafen oder ruhiger geworden zu sein. Es war einfach nur Terror, gefolgt von Dunkelheit. Diese Erlebnisse verfolgen mich noch immer und ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt. Handelt es sich um Schlaflähmung, hypnagogische Halluzinationen oder vielleicht um etwas anderes? Hat jemand ähnliche Erfahrungen, die er teilen möchte? Ich bin ganz Ohr. Als ich etwa 5 oder 6 Jahre alt war, glaube ich fest daran, dass ich in meinem eigenen Haus eines Nachts einem Geist begegnet bin. Ich saß im Wohnzimmer auf der Couch und schaute fern, als ich plötzlich von einem Schaukelstuhl abgelenkt wurde, der hin und her schaukelte. Das war merkwürdig. Die Fenster waren geöffnet, aber es wehte kein Wind und es war Herbst, sodass wir die Klimaanlage gar nicht brauchten. Irgendwie war alles ein wenig seltsam, aber ich dachte, dass der alte Schaukelstuhl einfach von selbst schaukelte. Später hörte er plötzlich auf und bewegte sich nicht mehr. In der darauffolgenden Nacht, als ich wieder fernsehte, hörte ich, wie ein Becher vom Regal auf den Boden fiel. Etwas stimmte nicht. Warum sollte er einfach so herunterfallen? Ich dachte, es müsse wohl nur ein Luftzug gewesen sein. Also ging ich in den angrenzenden Küchenbereich, hob den Becher vom Boden auf und stellte ihn zurück an seinen Platz. Danach passierte wieder nichts. Weder in dieser noch in der folgenden Nacht. Doch in der Nacht danach, während ich erneut fernsehte, ging plötzlich ein Radio an, das auf einem Schreibtisch direkt neben mir stand. Es war kein Luftzug. Ein Radio kann sich nicht von selbst einschalten. Es würde nur manuell eingeschaltet werden. An diesem Punkt fing ich an zu weinen. Ich rannte ins Zimmer meiner Eltern, während ich das unaufhörlich spielende Radio noch hörte. Ich stürmte hinein und sah meine Mutter am Telefon. Ich hörte, wie sie sagte, "Warte bitte einen Moment." Dann fragte sie mich, was los sei, und ich rief ihr zu, dass das Radio plötzlich von selbst anging und ich glaube, ein Geist hätte es eingeschaltet. Sie verdrehte die Augen, seufzte und bat mich, mit ihr zu kommen. Zusammen gingen wir zurück ins Wohnzimmer. Als wir dort ankamen, war das Radio ausgeschaltet. Meine Mutter erklärte mir dann: "Siehst du, es gibt keine Geister." Ich beharrte darauf, dass ich es ernst meinte, doch sie glaubte mir nicht. Sie ging zurück in ihr Zimmer und setzte ihr Telefongespräch fort. Danach passierten keine seltsamen Dinge mehr, doch ich hatte so große Angst davor, in das Wohnzimmer zu gehen, dass ich eine Weile Abstand hielt. Später stellte ich mich meinen Ängsten, aber diese Erfahrung ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Ich weiß, dass die meisten Menschen nicht an das Paranormale glauben, aber ich bin fest davon überzeugt, dass damals in meiner Kindheit ein Geist in meinem Haus war. Mein bester Freund hat sich das Leben genommen. Ich habe es erst 5 Tage später erfahren, ganze 5 Tage. Aber am Tag davor saß ich im Wohnzimmer mit meinem Ehemann und aus dem Augenwinkel bemerkte ich etwas. Ich sagte zu meinem Ehemann: "Beweg dich nicht, schau einfach genau an die Wand." Dort war ein Schatten, ein Mann, weder zu groß noch zu klein, weder dick noch dünn, einfach nur dastehend und dabei, meinen Ehemann anzustarren. Obwohl mein Mann normalerweise solchen Dingen skeptisch gegenüberstand, stimmte er zu, dass es nicht unheilvoll wirkte. Danach standen wir an der Stelle, an der der Schatten gewesen war, und der Boden schien zu vibrieren. Am nächsten Tag erfuhr ich von dem Tod meines Freundes, und ich war überzeugt, dass er uns besucht hatte. An jenem Abend, als ich es erfuhr, weinte ich, schluchzte, war wütend und traurig und sprach zu meinem Freund: "Warum hast du mich nicht angerufen? War ich kein guter Freund? Wie konntest du denken, dass du niemanden hast? War ich dir nichts?" Ich weiß, das klang dumm. Sein Tod hatte nichts mit mir zu tun. Aber wenn man einen engen Freund oder ein Familienmitglied verliert, das sich das Leben nimmt, ist es schwer, vernünftig zu bleiben. Am nächsten Morgen wachte ich auf, blieb aber im Bett, traurig und niedergeschlagen. Wie so oft nahm ich automatisch mein Telefon und überprüfte meine E-Mails. Da fand ich eine Nachricht von Wayfair mit einem Bild eines Gemäldes, dessen Titel Most Devoted Ghost lautete. Ich dachte, ich würde den Rest meines Lebens, oder zumindest für eine Weile, weitere Zeichen von ihm erhalten. Doch das war es. Ich weiß nicht, was dort drüben im Jenseits vor sich geht, aber in diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass es zumindest einen dünnen Vorhang zwischen Leben und Jenseits gibt, wenn auch nur für kurze Zeit. Als ich ein Kind war, lebten wir in einem Einfamilienhaus in Dayton, Kentucky, gleich gegenüber vom Fluss zu Cincinnati, Ohio. In den späten 1980er Jahren baute mein Vater in unserem Wohnzimmer ein riesiges, selbstgebautes Bücherregal. Das einzige Problem war, dass meine Mutter hauptsächlich Taschenbuchausgaben hatte, die nicht den klassischen Look hatten, den sie sich wünschte. Als unsere Mutter dies ihrem Chef erwähnte, der zufällig ein Mietshaus gleich gegenüber unseres besaß, bot er eine Lösung an. Der vorherige Mieter hatte in einem knarrenden Zimmer im 2. Stock Kisten voller alter Bücher zurückgelassen, wunderschön gebundene Leder- und Hardcover-Ausgaben, in verschiedenen Größen, alle ziemlich alt, genau die Art von Büchern, die viele Menschen auch heute noch wegen ihrer Patina und ästhetischen Anziehungskraft schätzen. Niemand wusste, warum der vorherige Mieter sie zurückgelassen hatte, aber er bot sie uns kostenlos an, solange mein Vater sie abholte. So trug mein Vater freudig Kiste um Kiste staubiger Wälzer über die Straße und verschaffte meinen Eltern den gewünschten Look. Neugierig auf diese neuen Bücher nahm mein Vater eines Nachts eines in das Schlafzimmer im 2. Stock, um es vor seiner Nachtschicht zu lesen. Beim Aufschlagen entdeckte er in einer Ecke einen Stempel, der anzeigte, dass es aus einer okkulten Bibliothek in Cincinnati stammte. Viele Bücher waren von dort, während andere von der University of Kentucky zu stammen schienen. Scheinbar ausgeliehen, aber nie zurückgegeben oder gestohlen. Er erinnert sich, dass das Buch etwas wie »Die Geheimnisse Salomos« hieß und Anweisungen zur Beschwörung von Geistern, Engeln und Dämonen enthielt. Als er auf seinem Bett saß und die Beschwörungen las, fiel ihm auf, dass sie einen fast hypnotischen Rhythmus hatten. Plötzlich wurde er von einem lauten Knall erschreckt. Es klopfte 3-mal scharf gegen das äußere Fenster. Er sprang über das Fenster, zog die Jalousien zur Seite und blickte umher, sah aber nichts. Vielleicht war es ein Vogel. Nun, es war Nacht, und Vögel fliegen nicht einfach so um diese Zeit. Außerdem würde ein Vogel oder eine Fledermaus, die das Fenster traf, nur ein einzelnes Poltern verursachen und nicht drei präzise Klopfer. Später kehrte er ins Bett zurück und las weiter, fasziniert von dem Inhalt des Buches. Etwa 5 Minuten später erschreckten ihn erneut 3 Schläge. Er stürmte die Treppe hinunter und hinaus auf die hintere Terrasse. Seine Augen durchsuchten die Hauswand und die Schatten in unserem Hof. Absolut niemand war zu sehen, keine Leiter am Fenster, nur die dichte, feuchte Nachtluft, die schwach beleuchteten Fenster der umliegenden Häuser und das konstante Zirpen der Grillen. Immer noch mit pochendem Herzen beschloss er, die Bücher loszuwerden. Er warf sie alle in einen großen, schwarzen Müllsack und stellte diesen an den Straßenrand zur Abholung am nächsten Morgen. Wäre dies ein unheimlicher Pastor gewesen, so wären die Bücher wie durch eine unsichtbare dämonische Hand magisch wieder ins Regal gelangt. Doch das passierte nicht. Am Morgen wurden die Bücher abgeholt und er sah sie nie wieder. Heimlich fürchtete er jedoch, dass er unabsichtlich etwas in unser Haus eingeladen haben könnte. Später, als ich eines Novembermorgens für die Grundschule aufwachte, befand sich oben an der Treppe, direkt vor meinem Schlafzimmer im 2. Stock und links davon das einzige Badezimmer in unserem Haus. Ich verließ mein Zimmer, um meine morgendliche Routine zu beginnen, bemerkte aber, dass jemand die Treppe hinaufkam. Es war ein Mädchen in etwa im Alter meiner Schwester, vielleicht 14 Jahre alt. Meine Schwester war Cheerleaderin und ihre Freundinnen hingen oft bei uns ab, manchmal sogar früh morgens, sodass das an sich nichts Ungewöhnliches war. Aber ich erkannte dieses Mädchen nicht. Sie hatte ihre linke Hand am Geländer und blickte hinunter, während sie die Treppe hinaufstieg, bis sie bemerkte, dass ich dort stand. Sobald sich unsere Blicke trafen, blieb sie einen Moment lang stehen. Wir starrten uns nur an, dann drehte sie sich ohne ein Wort oder ein Anzeichen von Emotion um und ging wieder die Treppe hinunter. Das war seltsam, dachte ich und ging ins Badezimmer, um mir die Zähne zu putzen. Als wir uns später gemeinsam fertig machten, fragte ich meine Schwester, wo ihre Freundin sei. Sie antwortete, dass an diesem Morgen niemand vorbeigekommen sei. Ich war verwirrt. Wen hatte ich denn gesehen? War jemand in unser Haus gekommen und dann wieder gegangen? Ich schenkte ihrer Kleidung keine Beachtung, da ich als Junge wenig Interesse an weiblicher Mode hatte. Vielleicht war eine von meiner Schwester befreundeten Mädchen erschienen, hatte ihren komisch wirkenden kleinen Bruder in knappen Unterhosen gesehen und war dann wieder verschwunden. Oder eben nicht. Am unteren Ende der Treppe trafen sich Küche und Wohnzimmer. Eines Abends stand meine Mutter in der Küche und sah ein blondes Mädchen durch den Türrahmen vorbeigehen, als wäre es gerade die Treppe hinuntergekommen. Meine Mutter war überrascht, denn sie wusste nicht, dass meine Schwester eine Freundin zu Besuch hatte. Als sie ins Wohnzimmer ging, um nachzusehen, wer es war, war der Raum leer. An einem anderen Abend war ich allein zu Hause und wie viele Kinder fühlte ich mich ängstlich, wenn ich nachts allein war. Ich schaltete jedes Licht ein und ließ Musik laufen, um meine Ängste zu mildern. Das war noch Jahre, bevor ich lernte, die Dunkelheit zu akzeptieren. Als ich spät in der Nacht zur Toilette musste, kletterte ich vorsichtig die Treppe hinauf. Jeder Schritt schien mich weiter von der Sicherheit des lauten, hell erleuchteten Wohnzimmers zu entfernen. Ich hatte Angst, die Badezimmertür zu schließen, als wäre ich gefangen, falls sich etwas zeigen sollte, also ließ ich sie weit offen, falls ich fliehen müsste. Das Badezimmer war sehr klein und ich stand vor dem Waschbeckenspiegel, der einen Blick auf den oberen Teil der Treppe bot. Plötzlich, im Bruchteil einer Sekunde, huschte ein Schatten an der Tür vorbei und die Treppe hinunter. Es sah aus wie ein verschwommener, schwarzer Basketball, nicht flauschig von Haaren, aber mit unscharfen, undefinierten und formlosen Rändern. Überraschenderweise war ich nicht verängstigt, sondern eher schockiert, wenn nicht sogar fasziniert, da ich als Kind für ungelöste Geheimnisse brannte. Ich trat hinaus und blickte umher, sah jedoch nichts, weder ein Nachtfalter noch irgendeinen Schatten, nichts, das erklären konnte, was ich gerade gesehen hatte. Erinnern Sie sich an das Haus gegenüber, in dem mein Vater die okkulten Bücher gefunden hatte? Schließlich wurde dieses Haus von einer Freundin meiner Mutter bewohnt, einem örtlichen Polizisten, der trotz seines Status als Gesetzeshüter besessen illegale Kopien von geliehenen VHS-Kassetten anfertigte. Er hatte Stapel und Stapel von raubkopierten Filmen, die in seinem Wohnzimmer türmten, jede Kassette von Hand beschriftet. So konnten wir 1 oder 2 Dollar sparen, indem wir seine Kopien ausliehen. Dieses Haus machte mir immer ein mulmiges Gefühl, aber der Polizist hatte einen Sohn namens Brandon, der in meinem Alter war. Als ich etwa 10 Jahre alt war und direkt gegenüber von Brandon lebte, wurden wir Freunde. Wie die meisten jungen Jungen in einer eher armen Stadt war es cool, ungezogen zu sein. Wenn du 6 und 66 wählst, kannst du mit dem Teufel sprechen, sagte Brandon mir eines Sommertages. Ich war ungläubig, denn selbst mein kindliches Gehirn wusste, dass das absurd klang. Wir beschlossen, die Behauptung zu testen, aber ich sagte ihm, dass es unmöglich sei, den Teufel von meinem Haus aus anzurufen. Meine Eltern würden ausflippen. Wer weiß, wie teuer ein Ferngespräch sein könnte. Der immer rebellische Brandon meinte jedoch, wir könnten das Telefon seiner Eltern benutzen, da niemand zu Hause sei. Damals hatte jeder Festnetztelefone, also stellte er sich in die Küche, wo das einzige Telefon fest an der Wand hing. Ich stand an seiner Seitentür, bereit, einen schnellen Rückzug anzutreten, als plötzlich eine Ziege oder jemand in rotem Spandex zwischen uns erschien, aber weit entfernt war der Fernseher mit den Stapeln von raubkopierten VHS-Kassetten. Brandon nahm das Telefon von der Wand und wir sahen uns an. Ich wurde zunehmend nervöser. Es war Mittag. Die Sonne schien hell herein und die Luft im Haus war still. Sobald er die dritte 6 wählte, stürzten Dutzende VHS-Kassetten auf den Boden und krachten gegen den Fernseher, als wären sie von einer unsichtbaren Hand gestoßen worden. Ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden meines Freundes rannte ich sofort nach Hause. Wenige Augenblicke später tauchte Brandon an meiner Tür auf. Hätte er mir einen Streich gespielt, hätte er etwas wie »Ha, ich hab dich erwischt« gesagt oder all den Kindern in unserer Straße erzählt, wie sehr er mich erschreckt hatte. Doch das passierte nicht. Er war genauso verwirrt wie ich und wir fanden nie eine Erklärung, außer dass es ein sehr, sehr merkwürdiger Zufall gewesen war. Jahre später, etwa 2015, entdeckte die Polizei in eben jenem Keller einen begrabenen Leichnam. Ein 55-jähriger ehemaliger Angehöriger der Luftwaffe war in dem Haus gestorben. Jemand hatte ein Loch im Kellerboden ausgehoben, seinen Körper in die Erde gelegt und Beton darüber gegossen. Seine Betreuerin benutzte weiterhin seine Kreditkarten und zog von seiner Militärpension ab, während er tot war. Die Obduktion konnte die Todesursache nicht feststellen, so dass es nicht genügend Beweise gab, um jemanden wegen Mordes anzuklagen. Sie bekannte sich zwar wegen Betrugs schuldig, aber es ist unklar, ob sie jemals wegen Missbrauchs einer Leiche angeklagt wurde, obwohl Berichten zufolge mehrere Personen mit ihr im Haus lebten. Dies war dasselbe Haus, in dem mein Vater jene okkulten Bücher fand und in dem mein Freund und ich versuchten, den Teufel anzurufen. Der Mann wurde im Keller begraben, nachdem unsere Zeit dort vorbei war. Aber ich denke, es ist erwähnenswert, denn wir hatten immer das Gefühl, dass mit jenem Haus etwas nicht stimmte. Als ich ungefähr 13 Jahre alt war, zogen wir in ein neues Haus in der benachbarten Stadt Belf. Es war ein wunderschönes Backsteinhaus mit einem Turm, Schieferdach und Holzböden. Eine Zeit lang passierte nichts Außergewöhnliches. Nachdem wir eingezogen waren, bemerkte mein Vater eines Nachts, als er allein zu Hause war, dass das Küchenlicht unerklärlicherweise angegangen war. Er ging in die Küche und schaltete es aus, in der Annahme, es müsse ein Kurzschluss im Schalter vorliegen, und kehrte in den Wohnraum zurück. Aus dem Augenwinkel sah er, wie das Küchenlicht wieder anging. Als er den Schalter untersuchte, bemerkte er, dass dieser mechanisch wieder nach oben gedrückt worden war, als hätte ihn jemand eingeschaltet. Da begann er zu vermuten, dass sich vielleicht ein Geist in unserem Haus aufhalten könnte. Meine Eltern und meine Schwester, deren Zimmer sich im zweiten Stock befanden, hatten verschiedene Erfahrungen gemacht. Insbesondere hörte man nachts Schritte auf der Treppe. Meine Schwester erinnerte sich, dass sie in ihrem Zimmer saß und das Gefühl hatte, jemand habe sie auf der Schulter angetippt. Sie drehte sich um zu sehen, wer es war, doch niemand war dort. Es gab viele kleine Erlebnisse in dieser Art. Eines Nachts, als mein Vater wieder allein war, sah er plötzlich seinen verstorbenen Vater, meinen Großvater, neben sich sitzen. Mein Vater sagte, er wirkte überhaupt nicht geisterhaft, sondern sah genauso aus wie zu Lebzeiten. Er erinnert sich zwar nicht an alles, was sein Vater sagte, aber er weiß noch, dass er in einer schwierigen Zeit war und mein Großvater ihn beruhigte, dass alles gut werden würde. So schnell wie er aufgetaucht war, verschwand er wieder. Das allgemeine Gefühl war, dass die Geister nicht bösartig waren, aber sie erinnerten uns gelegentlich daran, dass wir denselben Raum teilten. Hinter dem Haus befand sich eine Doppelgarage, die zu einem kleinen Gästehaus umgebaut worden war. Das nannten wir das Cottage. Die paranormale Aktivität in diesem Gebäude war jedoch auf einem ganz anderen Niveau. Im Cottage bewahrten mein Vater und ich unsere Musikinstrumente auf, und es war ein Ort, an den wir oft gingen, um zusammen zu musizieren. Es handelte sich im Wesentlichen um einen großen, offenen Raum mit einer Galerie als Schlafbereich und einem kleinen Badezimmer an der Seite. Zu dieser Zeit war ich ein junger Erwachsener und verbrachte dort den Sommer, wenn ich von der Uni nach Hause kam. Meine Erlebnisse beschränkten sich meist auf das Gefühl, beobachtet zu werden, und manchmal wachte ich mitten in der Nacht mit dem intensiven Gefühl auf, dass ich, wenn ich von der Galerie hinunterschaute, etwas im Raum sehen würde. Also tat ich, was jeder selbstachtungsvollen Menschen tun würde. Ich versteckte mich unter der Decke. Eines Nachts, als ich vom Haupthaus zum Cottage ging, bemerkte ich, dass das Licht im Badezimmer durch ein Außenfenster an war. Ich sah durch die geschlossenen Jalousien eine Silhouette, die sich bewegte. Die Schatten warfen sich an die geschlossenen Rollos des Badezimmers. Das war zunächst nichts Außergewöhnliches, denn meine Eltern und andere Familienmitglieder kamen und gingen, wie es ihnen gefiel, da das Cottage im Grunde unser Sozialbereich war. Als ich hereinging, war die Badezimmertür geschlossen und ich wartete geduldig darauf, dass jemand herauskam, um zu sehen, wer es war. Ich wartete und wartete, aber niemand trat heraus. Die Tür blieb geschlossen. An diesem Punkt begann ich mich zu fragen, ob etwas nicht stimmte. Also klopfte ich an die Badezimmertür und fragte: »Hallo, bist du da?« Stille. War mein Vater in der Tür und hatte einen Herzinfarkt? Es ist nicht so, als könnte jemand einfach verschwinden, ohne dass ich es bemerke oder das Geräusch der Tür höre. Ich rüttelte am Griff und drückte, sie war aufgeschlossen. Niemand war darin. Später, als mein Vater immer noch Nachtschichten hatte, war ich an der Uni und er war allein im Cottage und spielte auf unserem Fender Roadster Piano, um sich die Zeit zu vertreiben, bevor er zur Arbeit musste. Plötzlich hörte er hinter sich eine Frauenstimme sagen: »Sollen wir es ihm zeigen oder sollen wir es ihm sagen?« Das Haar in seinem Nacken stand sofort auf. Er drehte sich um und sah, wie über dem Sofa eine wolkenartige, blassgraue Rauchwolke schwebte, nur wenige Fuß entfernt. Oben und unten war der Rauch wie eine Tischplatte, und nur die Seiten hatten diesen rauchigen Charakter, aber er war völlig still, während er sich am anderen Ende des Raumes befand. Entschlossen, den Raum zu erkunden, stand mein Vater auf und bewegte sich langsam über das Sofa, um zu sehen, ob sich die Wolke bewegen würde, aber sie reagierte überhaupt nicht. Nachdem er den Raum überquert hatte, forderte er in zitternder Stimme: »Wenn du uns wirklich etwas zeigen willst.« Plötzlich spürte er zwei sehr laute, harte Schläge direkt unter seinen Füßen. Die Schläge waren so heftig, dass sie ihn fast vom Boden rissen, obwohl das Cottage direkt auf einer Betonschicht gebaut war. Als er wieder aufsah, bemerkte er, dass die Rauchwolke verschwunden war, aber etwas anderes fiel ihm auf. Auf dem Boden in der Nähe der Hintertür lag eine leuchtende Kugel. Sie war ungefähr so groß wie ein Basketball bis hin zu einem Wurfball. Die Außenseite war schwarz, verbrannt und zerklüftet, mit zerfetzten Löchern, durch die man hineinschauen konnte. Das leuchtende Innere beschrieb er als ähnlich einem Lagerfeuer nach dem Erlöschen, wie glühende Kohlen, jedoch in intensiv roter Farbe. Er untersuchte sie einige Sekunden lang und sah dann zu, wie die Kugel in Richtung Galerie schwebte. Die Luft war elektrisch und er wusste, dass etwas Großes geschehen würde, mit seinem Herz, das aus der Brust pochte, und seinen Nerven, die kribbelten. Er konnte es nicht länger aushalten und rannte hinaus, wobei er die Haustür des Cottage weit offen ließ. Er stand einen Moment lang im Hof, atmete schwer, während er sich sammelte. Nachdem er sich wieder gefasst hatte, ging er zurück ins Haus, doch alles war still und er wusste, dass das, was auch immer dort gewesen war, verschwunden war. So etwas erlebte er nie wieder. Und sein einziges Bedauern ist, dass er nicht länger blieb, denn er fragt sich immer noch, was sie ihm mitteilen wollten. Meine Eltern zogen schließlich wieder zurück nach Dayton, diesmal in ein wunderschönes Eigenheim. Ihr neues Zuhause lag auf einem Hügel mit einer großen Terrasse, die einen dramatischen Blick auf die Innenstadt von Cincinnati bot. Das Anwesen bot viel Privatsphäre und war von Wäldern umgeben. Drinnen geschahen keine seltsamen Dinge, aber draußen sah mein Vater manchmal menschenähnliche Schatten, die nachts über den Hof huschten. Wie er sie beschrieb, ähnelten sie den im Internet oft so beschriebenen Schattenmenschen. Es ist leicht, diese als Einbildungen in der Dunkelheit abzutun, aber er sagt, dass sich einmal jemand so nahe herangewagt habe, dass er mit ihm sprach. Eines Herbstabends, während er auf der Terrasse saß und die frische, kühle Luft genoss, hörte er in der Dunkelheit eine unpersönliche Stimme sagen: »Du wirst gleich Geld bekommen.« Er fand es seltsam, aber auch faszinierend. Und einen Monat später gewann mein Vater $200.000 in der Kentucky Powerball Lotterie. Ich weiß, das mag wie der unglaublichste Teil der ganzen Geschichte klingen, aber es ist völlig wahr. Im Jahr 2012 kauften meine Eltern ihr aktuelles Haus in einer anderen Stadt. Sie leben dort seit über einem Jahrzehnt und haben dort niemals etwas Paranormales erlebt. Auch ich besitze inzwischen ein eigenes Haus und habe in den 7 Jahren, die ich dort wohne, weder etwas gesehen, gehört noch erlebt, das darauf hindeutet. Immer wenn unsere Familie Geistergeschichten erzählt, sind dies die Geschichten, die wir erzählen. Ich dachte, es wäre schön, sie für die Nachwelt festzuhalten und hoffe, dass sie Ihnen gefallen haben. Ich habe noch eine Bonusgeschichte. Auch wenn die letzte Geschichte vielleicht nicht als Geistergeschichte gilt, denke ich, dass sie trotzdem erwähnenswert ist. Als ich in den späten 90ern ein Teenager war, hörte ich von einer Technik, mit der man angeblich mit seinem Schutzengel sprechen konnte. Die Idee war, sich irgendwo an einen ruhigen Ort zu setzen, mit Stift und Papier eine Frage zu stellen, den Geist zu lehren und einfach zu schreiben, ohne nachzudenken, einfach drauf los. Für mich funktionierte das nicht besonders gut, denn ich hatte Mühe, meinen Geist zu lehren und schrieb meistens Kauderwelsch. Die einzige wirkliche Antwort, die ich bekam, als ich meinen Schutzengel angeblich nach seinem Namen fragte, war Sarah Elizabeth. Ich war verwirrt. War es Sarah oder Elizabeth? Später erwähnte ich mein Experiment beiläufig meiner Großmutter und sie wurde augenblicklich blass. Sie erzählte mir, dass sie zwischen meiner Mutter und meiner Tante einen Fehlgeburt gehabt hatte und das Baby den Namen Sarah Elizabeth tragen sollte. Ich war fassungslos. Das war ein Familiengeheimnis, von dem ich in den 90ern noch nie gehört hatte. Es war besonders ungewöhnlich, Fehlgeburten öffentlich zu diskutieren, vor allem gegenüber jugendlichen Jungen. Von allen möglichen Namenskombinationen, die ich mir hätte vorstellen können, bleibt mir die Frage, ob das reiner Zufall war oder nicht. Jedenfalls war es eine unheimliche Geschichte. Im Jahr 2001 war ich 3 Jahre alt und ein Einzelkind. Damals lebten meine Eltern und ich in einem Mietshaus, das meine Mutter immer liebevoll die Hütte nennt. Die Hütte brannte nur wenige Monate nach unserem Einzug nieder. Aber soweit ich mich erinnere, war es ein gutes Haus. Es war alt und klein, aber es war der Ort, an dem ich meine ersten 5 Jahre, die guten Jahre, verbrachte, bevor wirklich alles aus den Fugen geriet. Es gab eine Betonplatte an der vorderen Veranda, auf der ich mit Straßenkreide zeichnen konnte. Wir hatten ein Wohnzimmer mit einer Heizung, an der ich mir morgens vor dem Kindergarten die Zehen aufwärmte. In der Badewanne gab es eine Ablage, auf der ich stand, um mir die Zähne zu putzen. Das Einzelzimmer war teilweise abgetrennt worden, um mein Zimmer groß genug für ein Einzelbett und ein Bücherregal zu machen. Ich hatte eine Dinosaurierdecke. Damals war ich total vernarrt in Dinosaurier. Ich erinnere mich nicht an viel, nur an kleine Details, an meine Mutter, meinen Vater und an die anderen. Die anderen konnte niemand außer mir sehen. Ich erhaschte immer wieder einen Blick aus dem Augenwinkel. Sie waren ständig dabei, um die Ecke zu schauen oder sich hinter der Couch zu verstecken, als wollten sie nicht gesehen werden. Einzig Tommy war anders. Ein mittelalter Mann mit einem dunkelblauen Anzug, braunen Haaren und einem freundlichen Lächeln. Tommy hatte das schönste Lächeln, das jeden schlechten Gedanken oder jedes unangenehme Gefühl hinwegspülen konnte. Er war immer gut gelaunt. Zwar war er nicht ständig da, aber ich sah ihn und spielte oft mit ihm, sodass sich meine Familie allmählich an seine Anwesenheit gewöhnte. Er war mein imaginärer Freund. Als einsames Einzelkind hatte ich mir meinen eigenen Freund zum Spielen gemacht. Es gab aber auch einen echten Freund, einen lebenden, fleischlichen Freund namens Daniel. Das war etwa im Jahr 2003. Daniel wohnte nebenan und zwischen unserem Haus und seinem gab es ein Feld mit hohem Gras und einem Weg in der Mitte. Wir lebten mitten im Nirgendwo, in der besagten Hütte. Unsere Eltern mussten uns jedes Mal hinüberbringen, wenn wir spielen wollten. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als Daniel bei mir spielte. Und kurz danach hörte er ganz plötzlich auf, mit mir zu spielen. Wir waren in meinem kleinen Zimmer und spielten mit Holzklötzen, mit denen man kleine Blockhütten bauen konnte. Daniel lag auf dem Bauch und während Tommy versuchte, in mein Zimmer zu kommen, strich Tommy über Daniels Bein. Daniel blickte ihn mit Angst in den Augen an. Ich war mir nicht sicher, warum man sich vor Tommy fürchten sollte. Er war schließlich niemand, vor dem man Angst haben müsste. Ich sagte zu Daniel, »Rutsch mal rüber, damit Tommy auch spielen kann.« Da schrie Daniel auf, rannte in den Vorgarten und forderte, nach Hause gebracht zu werden. Meine Eltern lachten, als sie die Geschichte hörten und sagten, ich hätte ihn wohl erschreckt, weil ich von meinem imaginären Freund erzählt hatte. Ich stand in der Tür mit Tommy hinter mir und Daniel starrte zur Tür, jedoch nicht mich. Ich beobachtete, wie sein Blick weit über meinen Kopf hinweg fixiert war, und eines war an diesem Tag gewiss. Ich war nun nicht mehr die Einzige, die Tommy gesehen hatte. Ende 2003 sagten mir meine Eltern, dass ich bald große Schwester sein würde. Ich war so aufgeregt. Sie teilten mir auch mit, dass wir umziehen müssten, da sie schon ein neues Haus für uns hätten. Sie sagten, dass das alte Haus, wie meine Mutter es ausdrückte, kaum Platz für uns drei biete. Einige Monate später schlossen sie den Kauf eines Hauses in einer nahegelegenen Kleinstadt ab. Es war eher eine Gemeinschaft als eine Stadt. Eine Hauptstraße, ein paar hundert Häuser, eine winzige Schule und zwei Kirchen. Das Erstaunliche war jedoch, dass mein allerbester Freund aus der Vorschule zufällig gleich nebenan wohnte. Maddie und ich hatten uns im Jahr zuvor mit ihr angefreundet, ebenso wie unsere Mütter. Ich glaube, Maddies Mutter war es, die meiner Mutter als erste von dem verfügbaren Haus erzählte. Also zogen wir ein und ich hatte die schönste Zeit meines Lebens, weil ich neben meinem allerbesten Freund wohnte. Wir waren täglich beieinander zu Hause und besuchten sogar gemeinsam den Kindergarten. Unsere Häuser lagen nur etwa 15 Meter voneinander entfernt. Sie standen auf demselben Grundstück, das später aufgeteilt wurde. Ein kleines Detail, das später wichtig werden sollte. Ich hatte ein wenig Angst vor dem Umzug, denn ich wollte meinen Freund Tommy nicht verlieren. Sicher, er hatte Daniel in die Flucht getrieben und ich war die Einzige, die ihn meistens sehen konnte, aber ich wollte nicht umziehen und ihn nie wiedersehen. Meine Eltern hatten lediglich gesagt, dass wir drei umziehen würden. Sie erwähnten nicht, dass Tommy mitkommen müsste. Als ich nachfragte, lachten sie und taten es als nebensächlich ab. Als ich Tommy das erzählte, lächelte er nur und legte seine Hand auf meine, als wollte er sagen, ich gehe nicht weg. Das neue Haus war seltsam. Man konnte es schon vom Garten aus spüren, wie wenn die Klimaanlage läuft und man den kalten Luftzug spürt, der durch den Spalt unter der Tür weht. Nur, dass es nicht kalte Luft war, sondern einfach nur ein ungutes Gefühl, das einen zum Frösteln brachte. Auch Maddies Haus war genauso. Wir haben erst vor wenigen Tagen darüber gesprochen und es gab drei übernatürliche Wesen, an die wir uns speziell zwischen unseren beiden Häusern erinnerten. Etwas, das mir an Maddie besonders gefiel, war, dass sie diese Wesen ebenfalls sah. Das machte mich deutlich weniger einsam. Bis heute ist sie einer meiner besten Freunde und wir sprechen immer noch darüber, wie bizarr unsere Kindheit war. Eines dieser Wesen war das kleine Mädchen. Sie hielt sich meist in meinem Haus auf, sprach nie, war aber harmlos. Immerhin hatte sie genauso viel Angst wie wir vor dem verdrehten Mann. Dem verdrehten Mann glauben wir, dass er mit dem größeren Grundstück verbunden war, auf dem unsere Häuser standen. Er wurde in beiden Häusern gesehen. Es ist schwer, den verdrehten Mann zu beschreiben. Ich stelle mir einen Dementor aus Harry Potter vor. So klingt das vielleicht albern, aber er saugte einem alle Freude aus der Umgebung auf und hinterließ nur Angst. Er war ganz verdreht und verkrampft und sah manchmal so aus, als wäre er im Deckenventilator gefangen, der über unseren Betten an der Decke drehte. Er hatte die Farbe eines frischen blauen und schwarzen Blutergusses, hässlich anzusehen, und er besaß kein Gesicht, sondern nur eine verdrehte Silhouette. Er sprach nie, sondern verweilte nur lange genug, um uns allen fast einen Herzinfarkt zu verpassen. Immer wenn ich ihn sah, war es nie lange, bevor ich auch Tommy sah. Er stand vor dem verdrehten Mann, hielt meinen Blick, bis dieser verschwand. Sobald ich diesen Mann, den ich schon so lange kannte, ansah, kehrte das Glück zurück. Die Angst schmolz dahin und das Böse schlich sich wieder in die Wände. Meine Schwester sah den verdrehten Mann als Kleinkind und Maddie und ich sahen ihn mehrmals, manchmal zusammen, manchmal getrennt. Ich hatte ihn fast vergessen, bis Maddie mir vor etwa einem Monat etwas erzählte. Maddies ehemaliger Stiefbruder lebt jetzt in ihrem alten Haus. Ihre Mutter und ihr Stiefvater ließen sich scheiden und er bekam das Haus vor Jahren, das dann an seinen Sohn weitergegeben wurde. Maddies Mutter erhielt einen Anruf von ihrem Ex und sie fand es merkwürdig, dass sie zwar zivil miteinander umgingen, aber nicht als Freunde, die miteinander plaudern. Der Ex rief Maddies Mutter an und fragte, was das Ding sei, von dem Maddie sagte, sie habe es früher im Haus gesehen, dieses Ding, vor dem sie so große Angst hatte. Ihre Mutter sagte, »Du meinst den verdrehten Mann?« Und er antwortete, »Ich dachte, das wäre es.« Anscheinend hatte der Ex-Stiefbruder bemerkt, dass der Nachbar, der im alten Haus wohnte, in einem Wohnmobil auf der Einfahrt schlief. Er fand es seltsam, dass ein etwa 40-jähriger, lediger Mann, der eine Hypothek zahlte, nicht in einem Haus schlief, sondern draußen blieb. Also fragte er ihn, warum er draußen schlafe. Der Mann sagte, Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber da ist etwas in diesem Dreck, es ist blau und schwarz, total verdreht, und es beobachtet mich, während ich schlafe, und ich habe Angst. Ich werde dort nicht mehr hineingehen. Das war ein erwachsener Mann, der behauptete, etwas gesehen zu haben, das wir vor 20 Jahren gesehen hatten, ohne den Kontext unserer Geschichte zu kennen. Das dritte Phänomen war weniger etwas, das wir sahen, sondern eher etwas, das einfach da war. Es bewegte Gegenstände, stieß Dinge um, spülte Toiletten, schaltete Lichter ein, spielte mit der Elektronik. Mehr eine Belästigung als alles andere. Einmal, als Maddie bei mir übernachtete, sagte sie mir, ich solle aufhören, die Decke herunterzuziehen. Ich erwiderte, dass ich das nicht tue und sie solle die Decke in Ruhe lassen. Wir spürten beide noch ein paar weitere Zupfer, bevor die Decke vom Bettende an die gegenüberliegende Wand flog. Das Schlimmste in diesem Haus, was keine übernatürliche Entität war, sondern ganz lebendig, war mein Vater. Ich war 6 Jahre alt und er war tief in seinen zahlreichen Süchten verstrickt. Ich erinnere mich an eine Zeit, als er noch gut war, aber zu diesem Zeitpunkt war er größtenteils mein schlimmster Albtraum. Er und seine Freunde, ich lasse einige Details weg, da ich mich nicht an alles genau erinnere, aber ich bin nicht allzu traurig deswegen. Ich erinnere mich jedoch an eines. Er hatte ein paar Freunde eingeladen, und sie waren weit über den Punkt hinaus, an dem man noch vernünftig denken konnte. Ich wusste, dass sie nach mir suchten, und ich wusste auch, dass es das Letzte wäre, was ich wollte, wenn sie mich finden würden. Es gab ein Zimmer in diesem Haus, in das ich nicht hineingelassen werden durfte. Es war weniger ein Zimmer als eine verbarrikadierte hintere Veranda, aber dort befand sich die Waschküche. Ich fragte meine Mutter kürzlich und sie sagte, ich dürfe dort nicht hineingehen, weil es nicht sicher sei. Das Haus fiel damals schon auseinander und der Raum war über einen eingebauten Schrank, der hinten an der Tür ein Loch hatte, durch das man einen Wäschekorb hineinschieben und von der Waschküche aus herausziehen konnte, auch wenn dieser Teil zugegebenermaßen ziemlich cool war. Ich erinnere mich, dass ich das kleine Mädchen sah, wie sie mir die Hand entgegenstreckte. Ich sah Tommy hinter ihr, und er nickte mir zu, so dass ich ihr folgte, und sie mich durch das Loch in diesen Raum führte. Ich hätte niemals von allein dorthin gehen können. Ich war keineswegs ein Regelbrecher. Sie zeigte mir ein lose liegendes Brett, das ich gerade weit genug schieben konnte, um hindurchzukommen. Ich konnte hören, wie sie nach mir riefen, aber sie legte ihren Finger an den Mund, als Zeichen, dass ich still sein sollte. Wir blieben lange in diesem Versteck. Ich erinnere mich nicht, was als nächstes geschah oder wie ich wieder herauskam, nur dass sie mich nie verließ. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was passiert wäre, wenn sie mir nicht geholfen hätte, mich zu verstecken. Ich wusste nicht einmal, dass dieses lose Brett existierte und niemand sonst kannte es. Irgendwann wurden sie wohl gelangweilt und gingen, um in dem Truck meines Vaters herumzuhängen, bis meine Mutter und meine Schwester nach Hause kamen. Es passierten noch weitere Dinge, aber darauf werde ich nicht näher eingehen. Meine Schwester, meine Mutter und ich zogen zu meinen Großeltern, als ich 7 war. Das war etwa im Jahr 2006. Mein Vater hatte ein überwachtes Besuchsrecht, das er schnell verlor. Bei Oma fühlte ich mich sicher und stabil und ich sah dort nichts Ungewöhnliches, aber ich vermisste Tommy. Etwa ein Jahr später, im Sommer vor dem Eintritt in die 3. Klasse, heiratete meine Mutter erneut. Der neue Mann hatte eine Tochter, die ein Jahr älter war als ich. Meine Schwester war 3 und wir zogen nur wenige Häuser entfernt in eine weitere, noch kleinere und ländlichere Gemeinschaft. Ich lebte in diesem Haus nur für ein halbes Jahr. Es stellte sich schnell heraus, dass die Ehe nur ein Trostpflaster für beide war und sie besser getrennt voneinander gewesen wären. Also zog ich zu Weihnachten wieder zu Oma, da meine Mutter im Sommer sowieso wieder umziehen würde und ich meine alte Schule so sehr vermisste. Während wir dort wohnten, fühlte ich mich wie Kum aus dem Babysitter-Club. Ich hatte mein ganz eigenes morbid schicksalhaftes Dasein. Mein Freund aus der Nebenstraße, Gravelback Road, und ich waren überzeugt, dass unsere Nachbarin eine Hexe war. Rückblickend bezweifle ich das. Sie hatte ein Grab im Hinterhof, aber ich bin sicher, es war das eines Haustiers oder so. Wir dachten, es sei ihr Ehemann. Ich sah Tommy oft, während ich dort lebte. Ich glaube, er wusste, dass ich einen Freund brauchte, und ich erinnere mich, dass wir eines Tages mit einer Babysitterin spielten. Wir hörten wie immer Schritte, und sie sah ein wenig verängstigt aus. Ich sagte ihr, »Keine Sorge, das ist nur Tommy. Er hält die bösen Dinge fern.« Danach spielten wir im Garten, bis Mama nach Hause kam, und ich wurde dafür geschimpft, dass ich die Babysitterin erschreckt hatte. Wir waren den ganzen Sommer bei Oma, bis meine Mutter ihren 3. Partner kennenlernte. Er war ein netter Kerl, wenn er nüchtern war. Das erste Mal, als ich wusste, dass er schlecht war, war das erste Mal, als ich Tommy in der Wohnung sah, in der wir nun lebten. Er hatte den ganzen Tag getrunken und der Tag endete damit, dass er Mamas Handy kaputt machte, uns anschrie und uns nicht gehen ließ. Ich flehte Mama an, mich zur Tankstelle auf der anderen Straßenseite gehen zu lassen, damit ich Oma anrufen konnte. Bitte. Ich hatte ihr gesagt, dass Oma uns wieder aufnehmen würde. An diesem Punkt war sie wohl so gebrochen und beschämt, dass sie hoffte, dass es besser würde. Und tatsächlich besserte es sich am Morgen, als er nüchtern wurde. Aber das schien für die nächsten 6 Jahre ein Muster zu sein. An jenem Abend saß Tommy wieder an meinem Bett, zwischen mir und der Tür, während sie sich erneut gegenseitig anschrieten. Er hielt meinen Blick. Ich weiß nicht, wie lange ich in seine braunen Augen starrte, bevor ich endlich einschlief. Im Jahr 2009 zogen wir in das Backsteinhaus, in dem ich den Großteil meiner Kindheit verbrachte. Es ist schwer, denn ich habe so viele schöne Erinnerungen an das Backsteinhaus, aber es war auch der Ort, an dem ich meine dunkelsten Nächte erlebte. Dieses Haus brachte auch seine eigenen übernatürlichen Wesen mit sich. Da waren die Flüsternden, die im Zimmer meiner Schwester lebten, sowie das Böse und der Stiefvater. Der Stiefvater, wie gesagt, war die meiste Zeit gut, besonders in den frühen Tagen. Es gab Nächte, in denen wir wussten, dass wir uns fernhalten mussten, weil er Alkohol aus der braunen Tüte getrunken hatte. Aber er war ein anständiger Mann. Es schien jedoch, dass je schlimmer er wurde, desto aktiver wurde das Böse. Ich komme nun wieder zu den Flüsternden. Meine Schwester weigerte sich, in ihrem Zimmer zu schlafen, denn der Flur, der wie eine umgekehrte 7 geformt war, der aus dem Wohnzimmer kam, mündete an der Oberseite in einem Badezimmer. Senkrecht zu diesem Raum befand sich Mamas Zimmer. Und direkt daneben lag an der kleinen Spitze der 7 zunächst mein Zimmer, während an der äußersten Spitze das Zimmer meiner Schwester lag, so dass ihre Tür zu Mamas Zimmer zeigte. Ich hasste es, in dieser kleinen Linie der 7 zu stehen. Ich hatte immer ein ungutes Gefühl dabei. Man konnte es auch im Badezimmerspiegel sehen. Ich machte diesen Fehler nur einmal. Danach sah ich nie wieder in den Spiegel, bis die Tür ganz geschlossen war. Meine Schwester konnte in ihrem Zimmer nicht einschlafen, weil sie behauptete, die Flüsternden seien zu laut. Sie war im Vorschulalter, als wir dorthin zogen, und sie sagte, sie könne nicht schlafen, weil sie zu laut flüsterten. Eines Tages kam ich aus dem Badezimmer, hatte gerade die Tür passiert und ich blieb stehen, weil ich glaubte, etwas aus ihrem Zimmer gehört zu haben. Mamas Tür befand sich direkt rechts von mir und etwa 2 Meter links lag die Tür meiner Schwester. Plötzlich verstummte das Geräusch und ich fand es seltsam. Ich wartete einige Sekunden, bevor ich direkt in meinem linken Ohr die Stimme einer älteren Dame hörte, die sagte, »Psst, sie wird dich hören.« Ich rannte los. Ich glaube, ich bin noch nie so schnell gerannt. Es klang, als hätte ich einen Ohrhörer im Ohr. So nah war es. Ich hörte diese Stimme noch ein paar Mal, blieb aber nie lange genug, dass sie mich erneut bemerkten. Ich ignorierte sie einfach. Das wurde in diesem Haus zu einem Trend, zu einem Motto, einer Philosophie, die wir einfach ignorierten. Erinnert ihr euch, wie ich vom Badezimmerspiegel sprach? Eines Tages putzte ich mir die Zähne und machte den Fehler, in den Spiegel zu schauen, und als ich das tat, sah ich einen Schatten. Aber er war nicht an der Wand, wo Schatten normalerweise zu finden sind, sondern in einer Leere mitten im Flur, an der Stelle, an der normalerweise ein Mensch stehen würde. Es war ein Schatten, aber dreidimensional, einfach nur dastehend. Er hatte keine erkennbaren Augen, aber ich konnte spüren, wie er mich anstarrte. Das nenne ich das Böse. Das Böse war viel mächtiger als alles, was ich jemals erlebt hatte. Meine Mutter nannte es den Flurwandler, weil sie sagte, sie könne hören, wie es nachts durch den Flur schritt. Ich zog dann schnell in die umgebaute Garage als mein Schlafzimmer. Wir hatten sie ausgebaut, ein Fenster hinzugefügt, isoliert und mit Gipskarton verkleidet, und sie war riesig wie der Traum eines Kindes. Außerdem war sie aus irgendeinem Grund weitgehend frei von den übernatürlichen Wesen, denn sie blieben auf der anderen Seite des Hauses, und ich war sehr dankbar dafür. Das Böse hatte die Fähigkeit, unsere Stimmen zu wiederholen. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Mutter im Wohnzimmer saß und wir allein zu Hause waren, als wir meine Stimme aus ihrem Schlafzimmer hörten, die sagte, »Mama, komm her!« Wir sahen uns an, und sie schüttelte hinter sich den Kopf. »Du wirst niemals erraten, wer da stand, Tommy.« Er tat dasselbe wie sie, schüttelte langsam den Kopf. »Mama, ich brauche dich«, erklang es, und wir saßen in gespenstischer Stille da. Ich beobachtete, wie Tommy den Flur hinunter zu Mamas Zimmer ging. Noch einmal hörte ich, »Mama, ich«, und dann stoppte es. Ich weiß nicht, was Tommy getan hat, aber es hörte auf und wir spürten, wie sich die Luft veränderte. Wir atmeten tief durch und dachten, dass es vorerst vorbei sei. Und tatsächlich war es weg, doch es kam immer wieder zurück. Dies ist nur ein Beispiel. Wir hörten ständig unsere eigenen und fremde Stimmen. Ich musste ständig darauf achten, wo sich alle im Haus befanden, denn ich wollte nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich auf sie gehört und ihnen gefolgt wäre, ganz allein. Als ich in der 9. Klasse war, verbrachte ich die Heimfahrt von der Schule damit zu beten, dass mein Stiefvater schon im Sessel eingeschlafen sei. Das war ein guter Tag, wenn dem so war. Wir mussten immer leise sein und in unseren Zimmern bleiben, aber zumindest musste ich mich nicht mit seinem Geschrei, Flüchen und herumgeschlagenen Dingen auseinandersetzen. An den unglücklichen Abenden, an denen wir seine betrunkenen Ausbrüche ertragen mussten, schien das Böse aktiver zu werden. Es tauchte hinter Ecken auf, redete mehr, bewegte Dinge und legte generell einen düsteren, schweren Schatten über das Haus, ganz wie der verdrehte Mann. Er hatte ein Talent dafür, jegliche Freude aus einem Raum zu saugen. Doch an Nächten wie diesen war Tommy immer da, still, um mir zu signalisieren, dass alles in Ordnung sein würde. Meine andere beste Freundin, die später meine Mitbewohnerin an der Hochschule wurde und die Patentante meines Sohnes ist, war eines Abends bei uns. Mein Stiefvater war, Gott weiß wo, und es war ein schöner Abend. Wir mieteten Filme, aßen mehr als einen halben Fuß Pizza und redeten die letzten Stunden über Jungs und Klatsch. Dann ging sie ins Badezimmer und als sie zurückkam, wirkte sie unruhig. Ich fragte sie, »Was ist los? Was ist mit deinem Stiefvater? Wo ist er hin?« Ich schaute aus dem Fenster meines Zimmers, das den Vorgarten überblickte. Sein Lastwagen war nicht da. »Er ist immer noch weg.« »Nein, ich habe gerade jemanden in deiner Küche gesehen und er trug einen Anzug.« Wenige Minuten später beschrieb sie Tommy. Dann hörten wir, wie die Haustür aufschlug und mein Stiefvater hereinstolperte. Im ganzen Haus schlich er sich schließlich in das Schlafzimmer von ihm und meiner Mutter und knallte die Tür zu. Ich sagte zu ihr, Ina, das war er. Sie fragte, und wer zum Teufel war in deiner Küche? Ich erklärte ihr alles, wie Tommy immer da war, um mich zu beschützen und Trost zu spenden, wann immer ich ihn brauchte. Oh, wie ein Engel, das ist cool, sagte sie nur. Später sah sie Tommy noch etwa 4-mal, als wir zusammenlebten. Außerdem hatten 3 andere Freunde, die bei uns übernachteten, den Mann gesehen, der entweder am Tisch auf der Couch saß oder an einem Türrahmen lehnte. Alle beschrieben ihn als einen Mann mittleren Alters mit braunen Haaren und braunen Augen, der einen dunkelblauen Anzug trug. In der letzten Nacht, von der ich wirklich nicht weiß, ob ich sie überlebt hätte. Wir nannten sie die letzte Nacht, weil es die letzte Nacht war, in der wir unseren Stiefvater sehen mussten, war ich 16 und ich hatte genug. Die Situation mit ihm hatte einen Wendepunkt erreicht. Was einst nur sein lautes Herumpoltern und Einschüchterungsversuche waren, hatten sich zu etwas Physischem entwickelt. Anmerkung, für alle, die das hören, nur weil etwas bisher nur verbal war, heißt das nicht, dass es nicht eskalieren wird. Nur weil es bisher verbal war, heißt das nicht, dass sich das in Zukunft nicht absolut verändern kann. Wenn die Situation eskaliert, sollte man gehen, bevor es zu spät ist. An jener Nacht waren alle Türen verschlossen. Er hatte unsere Telefone weggenommen, marschierte auf und ab und brüllte Unsinn darüber, wie er Respekt verlange. Ich schmuggelte meine Schwester in mein Zimmer und versteckte sie in meinem Schrank. Ich verbarrikadierte die Zimmertür, setzte ihr Kopfhörer auf und spielte ihre Lieblingslieder auf meinem tragbaren Musikgerät, damit sie ihn nicht hören konnte, der mich anschrie, ich solle die Tür öffnen. Ein Teil von mir wollte ihm einfach geben, was er wollte. Ein Teil dachte, selbst wenn das Schlimmste geschah, wäre ich endlich frei. Ich war so erschöpft, dass ich nicht mehr leben wollte. Und ich glaube das bis heute. So hätte diese Nacht enden sollen. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Dann sah ich Tommy. Er deutete auf die Schublade meines Schminktisches. Dorthin ging ich normalerweise kaum, denn er war zu einem Sammelplatz für meinen Kram geworden. Ich fragte und er deutete noch einmal. Seufzend ging ich hinüber, während ich immer noch das Geschrei und die Schläge an der Tür hörte. Auf dem Haufen meiner Tagebücher und alter Briefe von Freunden vom Camp lag mein Handy. Genau das Handy, das in jener Nacht zuvor beschlagnahmt worden war. Bis heute weiß ich nicht, wie es in diese Schublade gekommen ist. Es war nicht das erste Mal, dass Dinge zu teleportieren schienen, aber es war das erste Mal, dass ich für all die seltsamen Dinge, die ich mein ganzes Leben lang erlebt hatte, dankbar war. Ich nahm das Handy heraus und rief meine Tante an. Ich weiß nicht warum, aber sie war die erste Person, an die ich dachte. Sie arbeitete bei der Polizei und ich wusste, dass sie wusste, was zu tun war. Sie tat es immer. Sie rief mit dem Telefon meines Onkels die Polizei und diese war innerhalb weniger Minuten vor Ort. Ich holte meine Schwester aus dem Schrank, sodass wir beobachten konnten, wie unser Stiefvater endlich für die 6 Jahre der Hölle, die wir erduldet hatten, verhaftet wurde. Ich umarmte sie und schaute über ihre Schulter, um noch einmal Tommy in die Augen zu sehen und ihm zu danken. Es gab viel in diesem Haus. Meine Mutter war Lehrerin, was nicht sehr lukrativ war. Sogar im Jahr 2015 hatte ich eine Cousine, die gerade eine schlechte Trennung hinter sich hatte und einen Neuanfang brauchte. Sie lebte 80 Kilometer entfernt und war 26. Sie und meine Mutter beschlossen, dass sie bei uns einziehen und mit uns zusammenleben und eine geringe Miete zahlen würde, was für alle vorteilhaft wäre. Also kam sie zu uns und zog in das Zimmer ein, das ursprünglich meines gewesen war, neben dem Badezimmer. Einige Wochen, nachdem sie eingezogen war, fragte sie mich, »Hast du jemals mit offener Tür in meinem Zimmer geschlafen?« Ich lachte und sagte, »Auf keinen Fall.« Sie fragte mich, »Hat sie dich in der Nacht angeschaut?« Und das war Nacht 2, das Schattenwesen. Nachdem unser Stiefvater gegangen war, ließ die Aktivität deutlich nach, aber sie war immer noch vorhanden. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages von der Schule nach Hause kam. Mein Freund hatte mich abgesetzt und das Auto meiner Cousine stand in der Einfahrt. Ich kam herein, rief nach ihr und hörte ihre Stimme. »Ich bin wieder hier«, ganz deutlich. Ich wollte ihr etwas sagen, rannte also fast in ihr Zimmer, fand es aber leer. Ich dachte, sie sei vielleicht in Mamas Zimmer, im Badezimmer oder im Zimmer meiner Schwester. Ich suchte, aber sie war nirgends zu finden. Ich ärgerte mich. Versteckte sie sich etwa vor mir? Ich rief sie an und sie klang verwirrt. »Ich bin im Supermarkt mit Mama. Was ist los?« Was auch immer ihre Stimme in dem Haus gemacht hatte, ich fühlte, wie die Luft kalt wurde und rannte in den Vorgarten. Auf dem Weg nach draußen traf ich Tommy im Flur, wie er auf dem Weg zu ihrem Zimmer an mir vorbeiging. Ich blieb nicht stehen, um zu sehen, was als nächstes geschah. Ich setzte mich in den Vorgarten, bis die anderen ankamen. So ging es etwa 1,5 Jahre lang weiter. In dieser Zeit zog meine Cousine mit ihrer jetzigen Frau ein und mein jetziger Vater, ein fantastischer Kerl, der mich vor einigen Jahren adoptiert hat, zog ebenfalls ein. Ich war damals 24, verheiratet und Mutter, aber es war mir wichtig, dass er mein Vater im rechtlichen Sinne wurde und er ist es auch in meinem Herzen. Den Sommer vor meinem Hochschuleintritt verkauften wir das Haus und wir zogen alle in einen anderen Teil des Bundesstaates. Wir alle brauchten einen Neuanfang, raus aus dieser Stadt, die so viele schreckliche Erinnerungen barg, damit wir in der Öffentlichkeit nicht ständig über die Schulter blicken mussten. Ich wählte also meinen neuen Wohnort und sie lebten etwa 45 Minuten von der Hochschule entfernt, was schön war, denn so konnte ich sie an den Wochenenden sehen und trotzdem meine Unabhängigkeit bewahren. Doch diese Unabhängigkeit und Sicherheit entpuppten sich als Fluch ebenso wie als Segen. Als ich endlich in Sicherheit war, beschloss mein Geist, dass es an der Zeit sei, einige der traumatischen Erlebnisse meiner Kindheit zu verarbeiten, und ich begann, Dinge zu erinnern, die ich lange unterdrückt hatte. Jede Nacht wachte ich schreiend auf. Tommy saß am Fuß meines Bettes, starrte mich mit seinen großen, braunen, sanften Augen an, bis sich mein Atem beruhigte und ich wieder einschlief, obwohl ich das Letzte wollte. Diese Albträume infiltrierten jeden Aspekt meines Lebens. Meine Noten fielen und ich konnte nicht mehr mein Bestes geben. Wochenlang hatte ich nicht mehr richtig geschlafen. Der letzte Vorfall ereignete sich, als ich mit einem Freund aus unserem Freundeskreis herumalberte. Es war mein bester Freund von früher, noch eine andere Freundin, zwei unserer alten besten Kumpels und ich in unserem Wohnheimzimmer. Ich hatte mir als Scherz etwas von einem unserer Jungs weggenommen und damit herumgealbert. Er griff danach, um es zurückzuholen, und irgendwie landete ich zwischen ihm und der Wand. Er war nicht gewalttätig, nur verspielt, aber irgendetwas daran ließ mich ausflippen. Ich erinnere mich, wie ich mich zusammenkauerte, und sie alle sahen mich besorgt an. Sie sagten, ich hätte angefangen zu weinen, Unsinn zu schreien und zu hyperventilieren. Am nächsten Tag brachten mich mein bester Freund und der Junge, mit dem ich gespielt hatte, in ein Beratungszentrum. Es war dann, dass ich anfing, einen Therapeuten zu sehen. Wir redeten darüber. Ich nahm bald darauf auch Medikamente gegen Angstzustände und das Leben wurde wieder besser. Zwar hatte ich weiterhin Albträume, aber sie wurden immer seltener. Tommy war jede Nacht da, saß am Fuß meines Bettes und sah mich an, bis ich einschlief. Und allein der Gedanke, dass er da war, machte mich ruhiger. Ich sah ihn noch ein letztes Mal, als ich an der Hochschule war, nachdem die Albträume aufgehört hatten. Ich tankte an einer Tankstelle etwa eine Viertelmeile von der Hochschule entfernt, Es war das letzte Gebäude vor einer langen Brücke und dann die Schule. Ich stieg in mein Auto ein, als ein junger Mann in meinem Alter zum Beifahrersitz kam und seinen Studentenausweis hochhielt. »Entschuldigen Sie, ich weiß, das ist komisch, aber ich brauche eine Mitfahrgelegenheit zurück zur Hochschule. Meine Freunde haben mich sitzen lassen.« Mein Fenster war ein wenig heruntergelassen, weil es ein schöner Abend war. Er war weit genug entfernt, damit ich ihn hören konnte, aber nicht so nah, dass er hineingreifen konnte. Er war ehrlich gesagt ziemlich süß und schien aufrichtig. Ich wollte Ja sagen, als ich plötzlich in meinem Rücksitz jemanden erblickte, der mich erschreckte. Es war Tommy, und er schüttelte mir den Kopf. Ich drehte mich zu dem jungen Mann um, der nach meinem Beifahrergriff griff, und spürte eine feste Hand auf meiner Schulter. Noch einmal traf ich Tommy in die Augen. Er sah ernst aus und schüttelte noch energischer den Kopf. »Nein, tut mir leid«, sagte ich, schloss die Türen ab und fuhr los. Ich konnte ihn noch schreien hören, während ich losfuhr. Ich hielt die ganze Strecke den Atem an und spürte die Hand auf meiner Schulter, bis ich das Auto parkte. Dann brach ich zusammen, lehnte mich an das Lenkrad, holte tief Luft, während meine Lungen brannten. Ich fühlte, wie die Hand losließ, und als ich in den Rückspiegel sah, war der Sitz leer. Die nächsten Jahre vergingen wie im Rausch. Ich zog um, wechselte die Schule, verlobte mich, heiratete und bekam sogar ein Baby. Tommy tauchte immer wieder auf, manchmal, wenn ich Albträume hatte, und ein paar Mal, wenn geliebte Menschen schmerzhaft von uns gingen. In einer Nacht, als mein Onkel, einer meiner wenigen positiven männlichen Vorbilder, starb, klingelte mein Telefon. Es war meine Mutter. Ich schaute auf und sah Tommy traurig neben mir auf der Couch sitzen. Er wusste es noch, bevor ich es tat, und blieb da, bis mein Ehemann einige Minuten später eintraf. Gelegentlich kam Tommy immer noch vorbei, um nach mir zu sehen. Mein Ehemann hat ihn auch schon ein paar Mal gesehen und hat nichts dagegen. Er hatte selbst paranormale Erfahrungen. Das erste Mal, als er Tommy sah, war nach einem Albtraum. Ich wachte auf und fand Tommy am Fuß des Bettes. Und eine Minute später sprang mein Ehemann aus dem Bett und schrie. Doch ich erklärte ihm alles, und er nahm es überraschend gelassen, trotz der Tatsache, dass ein Mann am Fuß seines Bettes saß. Eines Tages saß ich in meinem Auto, als ich kurz in den Laden rannte, um ein paar Dinge zu holen, während mein Ehemann im Auto blieb und die Heizung anlief. Als ich ausstieg, sagte er, »Hey, dein Freund war zu Besuch.« Ich sah ihn verwirrt an, denn er meinte, »Dein Geisterfreund Tommy, er war auf dem Rücksitz.« Ich sagte nur, »Er ist gerade nicht hier«, und versicherte ihm, dass ich in Sicherheit bin, und bedankte mich bei ihm dafür, dass er sich um mich kümmerte. Er starrte mich einen Moment lang an und verschwand dann. Das war das letzte Mal, dass wir ihn etwa ein Jahr lang sahen. Das nächste und letzte Mal war kurz nach der Geburt meines Sohnes. Er war zu diesem Zeitpunkt vielleicht 2 oder 3 Wochen alt, und ich ging in das Kinderzimmer, um nach ihm zu sehen, während er schlief. Ich blieb abrupt stehen, denn über dem Kinderbett stand ein Mann in einem dunkelblauen Hemd. Er drehte sich zu mir um, und es sah so aus, als hätte er eine Träne im Auge, und er schenkte mir ein Lächeln. »Er ist süß, oder?«, fragte ich. Er sah mich an. »Danke, dass du mich beschützt hast«, sagte er. Dann blickte er zu meinem Sohn und sah weiterhin zu mir, wie ein Elternteil, das sein Kind nach der Abschlussfeier stolz betrachtet. Er schien stolz auf mich zu sein, aber er antwortete nicht. Der Blick, den er mir schenkte, ließ mein Herz tief berühren. Irgendwo tief in mir wusste ich, dass dies das letzte Mal sein würde, dass ich seine warmen, braunen Augen sah. Dann begann mein Sohn zu weinen, und ich riss meinen Blick von dem Mann ab, der mich während meiner gesamten Kindheit beschützt hatte. Als ich zurückblickte, war der Platz, den Tommy eingenommen hatte, leer. Es gab Zeiten, in denen ich dachte, ich hätte mir all das nur eingebildet. Vielleicht war Tommy nur meine Art, mit allem fertig zu werden. Vielleicht war er Teil einer jahrzehntelangen Psychose oder eine traumainduzierte Erscheinung. Aber dann denke ich an all die anderen, die ihn auch gesehen haben. Vielleicht war er wirklich da. Vielleicht war er ein Vorfahre von mir oder ein Schutzengel. Alles, was ich weiß, ist, ich glaube nicht, dass ich heute hier wäre, wenn es meinen imaginären Freund nicht gäbe. Ich bin jetzt 26, habe 2 liebe Eltern, die besten Großeltern, die man sich vorstellen kann, einen Ehemann, den ich über alles liebe, und ein fast 3-jähriges Kind, das mich ständig auf Trab hält. Er ist so klug und gibt die besten Umarmungen. In letzter Zeit lächelt und winkt mein Sohn dem dunklen Flur zu und spricht mit jemandem in seinem Schrank. Er nennt ihn Blauer Mann. Er scheint nie Angst zu haben. Vielleicht ist es sein eigener imaginärer Freund oder vielleicht sein Schutzengel. Oder vielleicht, nur vielleicht, beschützt mich Tommy so lange, wie er konnte, und jetzt wacht er über ihn. Und wenn er es wirklich ist, weiß ich, dass er in guten Händen ist.